Loading.
Could you put like Keanu on your helmet or something so if I see you again, I'll know it's you?
People enjoy the Keanu Reeves. That's very nice.
That is nice.
Thank you for mispronouncing your name. I was saying Keanu or something. It's Keanu. Is that correct?
I love movies. I love watching them, and I love making them.
Oh, my gosh. I mean, I got high.
Gosh, I think what they're about.
Are we in the Matrix?
Keanu Reloaded.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Keanu Reloaded. Mit mir der Christiane.
Und mit mir dem Julius. Hallo.
Hallo. Und wir haben heute einen Gast, nämlich den Max von der Wiederaufführung. Hallo Max.
Hallo.
Hallo.
Sehr schön, dass du da bist. Du bist der Erste gewesen, der sich zu diesem Podcast gemeldet hat, mit einem Wunsch hier auftreten zu dürfen. Allerdings zu einem anderen Film. Das heißt, wir werden dich im Laufe des Podcasts auf jeden Fall noch häufiger auf die Ohren bekommen. Aber vielleicht erstmal ganz kurz zu dir. Was macht ihr denn in eurem Podcast eigentlich?
Bei Wiederaufführung habe ich lange Zeit mit meinem Kumpel Christian über alte Filme gesprochen. Unser Slogan bei Wiederaufführung ist: alte Filme neu entdeckt, große Stellen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen. Und ja, da haben wir uns munter lustig gegenseitig quasi Filme gezeigt und darüber gesprochen, meist direkt im Anschluss, nachdem wir die Filme gesehen haben. Mittlerweile hat Christian festgestellt für sich, er hat sich ausgesprochen und dementsprechend mache ich das mittlerweile mit Kali. Machen wir im Monatsrhythmus mittlerweile nur noch, oder machen wir im Monatsrhythmus, Punkt. Genau, da sprechen wir über alte Filme. Und dann Kali hat dann selber irgendwie auch noch Feuer gefangen und den Serienoase-Podcast gestartet und da geht es dann vor allen Dingen so um asiatisches, ostasiatisches Seriengeschehen. Da bin ich auch manchmal dabei, weil ich nicht so der Seriengucker bin, ist es dann immer sozusagen mein Anteil, den ich da leiste, dass ich da mich auch mal überwinde dafür, dass sie dann mit mir diese ganzen alten Filme guckt, gucke ich dann auch mal so eine Serie. Ja, das sind die Podcasts, Wiederaufführung und Serienoase, genau.
Ja, ein Geben und Nehmen also.
Ja.
Der Film, den wir heute besprechen, das könnte man auch unter das Motto packen. Also dafür, dass man Keanu Reeves sehen konnte, muss man einiges geben. Aber da kommen wir dann später dazu. Wie kam es denn dazu, dass du dich bei uns gemeldet hast? Also vielleicht ganz kurz, um schon mal den Spoiler zu nehmen. Du wolltest oder willst mit uns Point Break besprechen.
Auf jeden Fall, ja.
Ist das einer deiner Lieblingsfilme oder wie kamst du dazu?
Das ist ein Film, der sich ja über wenige Jahre und wenige Anschaurunden sehr gemausert hat. Also ich habe den als im Urlaub in Spanien auf Blu-ray gekauft, war so eins so, ach ja, öfter schon mal von gehört, aber nie gesehen und kann man ja mal ändern. Und Spanisch heißt ja irgendwie, mein Spanisch, Le Llaman Bodhi oder so. Also er heißt Bodhi, ist sozusagen der übersetzte, wäre das übersetzte Titel. Und dann habe ich den einmal gesehen und habe so, ja, oh, ein guter Film. Und irgendwie gemerkt so ein halbes Jahr später so, da war doch dieser Film, den müsste ich eigentlich mal wieder gucken. Und ja, hat sich dann, habe ich dann immer noch ein halbes Sternchen mehr, wie man Filme ja heutzutage so bewertet, gegeben bei Letterboxd. Ja, ja. Und ich glaube, aktuell steht er sozusagen bei 4,5 beziehungsweise 9, also 4,5 von 5 beziehungsweise 9 von 10.
Ja.
Und ja, habe mich beim ersten Mal damals in den geworfenen Hund verliebt. Also diese Action-Szenen und alles, aber das ist ja dann vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt dann das eher Thema. Genau, also ich habe mich da sehr in diesen Film irgendwie verguckt, in diesen Action-Film. Und ich glaube, da bin ich natürlich längst nicht der Einzige auf der Welt, ja.
Ja, ich habe den noch gar nicht gesehen, Julius, kennst du
ihn? Ich auch noch nicht, nein. Aber ich bin mal gespannt. Also,
oh Gott, da hoffe ich, habe ich jetzt nicht zu groß gespoilert.
Nee,
ich beim Moment nicht weggenommen.
Nein, also bis dahin habe ich sicherlich vergessen, und wie das immer so ist.
Ja,
ja.
Es gibt genug Sachen, die ihr nicht vergessen werdet bei dem Film.
Okay. Ja, bis wir da mal sind, da werden noch einige Monate vergehen, aber gut. Was ist denn so im Allgemeinen deine Verbindung zu Keanu Reeves? Also was magst du denn an seinen Filmen generell?
Also meine Verbindung ist, glaube ich, dass ich mit dem Privatfernsehen mit ihm zusammen irgendwie groß geworden bin. Also meine erste feste Erinnerung ist auf jeden Fall Speed und die legendäre Jack. Da vorne fehlt ein Stück. Die Brücke war's. Die Brücke ist noch nicht fertig. Ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist es dann so, ne, Mitte, Ende der 90er, Anfang 2000er auch so langsam in das Alter gekommen, in dem man die Filme dann legal gucken durfte, wenn die dann ab 16 waren. Also ich weiß, dass ich Matrix ziemlich sicher nicht im Kino gesehen habe. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal nach Hause gekommen bin und meine Schwester hat den mit ihrem Freund auf Video geguckt. Und da habe ich, glaube ich, die ersten Male Matrix so ausschnittsweise gesehen. Ich weiß gar nicht so, ja. Und dann, ich glaube, der Francis Ford Coppola hier, Bram Stoker's Dracula, und ja, er ist mir immer mal wieder über den Weg gelaufen und irgendwann so festgestellt, Mensch, der macht ja irgendwie so mehrere Sachen, und irgendwann musste ich dann Point Break kaufen vor wenigen Jahren. ja, aber ich glaube, jetzt so eine richtig tiefe Bindung oder so, dass ich sage, oh, neue Keanu Reeves-Film, sofort hin da. Mhm. So würde ich jetzt auch nicht einschätzen. Aber so einiges, oder vor allem in Sachen so aus den 90ern, diese Action-Star-Phase, da hat er mich dann wahrscheinlich auch erreicht, so, ja.
Mhm. Ja, mir ging es ja auch so mit Speed, habe ich ja schon erzählt. War auch so meine Entdeckung, da habe ich den aber noch nicht so aktiv wahrgenommen, so wie das so ist als Kind. Also da guckst du ja auch nicht Filme des Schauspielers wegen, sondern einfach nur, weil da irgendwas im Fernsehen läuft. Und ja, da habe ich den dann halt auch geschaut. Fand den ganz spannend damals. Genau.
Ich glaube, bei mir war das auch so, dadurch, dass ich ein intensiver Simpsons-Gucker war, so im ProSieben-Nachmittagsprogramm, da kann man jetzt ungefähr schon ablesen, wann ich Kind war, hatte ich auch das Gefühl, so quasi durch die Simpsons sehr viel Filmgeschichte gelernt zu haben, im Sinne von, ich habe diese Filme alle noch nicht gesehen, aber ich merke, das ist irgendeine Anspielung, weil gerade irgendwie die Kamera komisch ist oder jetzt kommt so merkwürdige Musik oder eben wenn, also gerade bei Speed ist ja hier dieses, ja, es ging in diesem Film um einen Bus, der nicht unter 60 km/h fallen durfte. Und wenn das passieren würde, dann würde die Bombe hochgehen. Ich glaube, er hieß der Bus, der nicht langsamer werden durfte. Also dieses, und im Englischen funktioniert es natürlich noch geiler, weil man sagt so, ja, its speed couldn't drop below, bla bla bla. And if its speed would drop, I think it was called the bus that couldn't slow down. Also das ist ja so quasi dieses Legendäre, und das prägt sie eben alles ein. Und ich habe auch heute noch eine, bei dem Film, den wir heute nachher vielleicht irgendwann besprechen werden, auch natürlich eine kleine Simpsons-Anekdote, weil alles, was ich sehe und erlebe, fällt mir dann natürlich irgendein Moment aus den Simpsons zu ein, die ja das, die gesamte Weltordnung und alles in ihrer Laufzeit irgendwie mal in ein tolles Zitat gepackt haben.
Das stimmt. Ja, wollen wir dann mal zum Film kommen?
Ja, kommen wir mal zum Film. Ja, also der Titel verrät sicherlich von der Folge. Es geht heute um den Film Das Messer am Ufer oder der englische Titel River's Edge, den ich irgendwie auch griffiger finde und auch sinniger als Das Messer am Ufer. Ich weiß auch nicht, warum er diesen Titel hat, den deutschen.
Ja, das ist schon das erste Mysterium.
Genau, vielleicht können wir das irgendwie im Gespräch aufklären. Ja, mal schauen.
Spoiler, nein.
Ach, ich wollte es ja jetzt spannend machen. Die Hörer müssen noch dranbleiben. Das ist ein Film aus dem Jahre 1986 aus Amerika, also aus den USA. Und ja, hat eine Besetzung, also unter anderem Crispin Glover spielt die Hauptrolle und Keanu Reeves. Also Crispin Glover kennt man sicherlich, also die meisten aus Zurück in die Zukunft. Ich habe mich auch gefragt während des Schauens so, du kennst das Gesicht. Und Christiane direkt so, ja, das ist doch der Vater von Marty McFly. Ja. Ich so, ach und ja, stimmt.
Das macht das Ganze auch nur besser.
Genau. Ja, und Keanu Reeves, darum geht's ja natürlich, ne, den kennt man aus ganz vielen anderen Rollen und die wir ja alle besprechen werden. Ja, und dann einer der bekannteren, die noch mitspielen, ist Dennis Hopper. Ja, den kennt man sicherlich aus Filmen wie
Speed.
Ja, Speed zum Beispiel. Ja, stimmt, Speed. Oder Apocalypse Now oder auch Blue Velvet, meinte ich, genau. Mhm. Ja, ist recht bekannt gewesen. Genau, und die anderen, die sind mir jetzt nicht so bekannt gewesen. Das macht jetzt wenig Sinn, da über die jetzt zu reden. Ich weiß nicht, ob du die kennst noch, Max.
Also ich habe ein bisschen Mini-Recherche noch betrieben, weil so ein paar Gesichter habe ich so gedacht, Mensch, der und ach ja, den kennt man auch aus der zweiten Reihe, aber ich weiß nicht, wie er heißt.
Ja.
Die weibliche Hauptrolle ist Ione Skye, die spielt die Clarissa, ist ihr Debütfilm. Und ich habe sie anscheinend schon gesehen bei Say Anything. Das ist hier Lloyd Dobler, John Cusack hält
Stimmt.
Ghetto Blaster in die Luft.
Von Cameron Crowe, dieser Film.
Genau, genau da. Und sie hat auch anscheinend mitgespielt in Four Rooms, den habe ich aber selber noch nicht gesehen, deswegen seid ihr auch nur erwähnt.
Da ist der Silvester in fremden Betten in dieser, ach nee, das ist in welcher Episode? Ich glaube in dieser Madonna-Episode ist das.
Wie gesagt, kann ich nicht.
Ja, genau, wo die Hexen da ihre komische.
Ja, ist ein Film, den muss man nicht unbedingt gesehen haben, ne?
Dann Dan Daniel Roebuck ist Samson, beziehungsweise John genannt, sein zweiter Film nach Cave Girl, der wohl sehr besonders ist. Den kenne ich auf jeden Fall aus Auf der Flucht, den Harrison Ford Tommy Lee Jones Film, und da ist er in dem Polizeiteam oder in dem Ermittlerteam von Tommy Lee Jones dabei. Okay. Und anscheinend hat er auch bei Final Destination mitgespielt, auch noch in vielen anderen Sachen, aber das waren so die, die ich noch so kannte. Dennis Hopper hast du schon gesagt, Mr. Easy Rider. Joshua John Miller spielt den kleinen Tim, den kleinen Bruder von Keanu Reeves in dem Film, und den kannte ich aus Near Dark, beziehungsweise ich habe vor kurzem Near Dark erstmalig gesehen, der glaube ich danach dran war, und anscheinend hat er auch bei Halloween 3 mitgespielt. Nebennotiz, das ist der Sohn, also der Schauspieler ist der Sohn von dem Priester aus Exorzist. Dann haben wir noch hier Roxana Zahl, die spielt Maggie. Und der Regisseur hat erzählt, das war neben Crispin Glover quasi der zweite verhältnismäßig große Name, weil die Emmy-Gewinnerin war für einen TV-Film Something About Emilia und war dafür sogar Golden Globe nominiert, aber auch nur durchgerutscht. Und ja, der Rest ist so, das reicht so, glaube ich.
Genau.
Ja, ich muss sagen, mir hilft das immer so ein bisschen, wenn ich zumindest ein paar Leute kenne, die in solchen alten Filmen mitspielen, dass man da, gut, wir haben natürlich immer Keanu Reeves hier in der Film, in der Podcast-Reihe drin, aber wenn man merkt, okay, da sind schon mal ein paar andere Gesichter, die man vielleicht auch kennt, die das Niveau ein bisschen heben, gerade so jetzt in den ersten Filmen, finde ich das immer ganz beruhigend, muss ich sagen.
Ja, also wie in den letzten Filmen, da hat man ja auch schon ein paar Bekannte dabei, also ja, genau. Kiefer Sutherland zum Beispiel. Ja, und jetzt war es ja hier Dennis Hopper zum Beispiel, der so mit der bekannteste war. Ja, genau. Ich fand es ja sehr witzig, dass da auch Easy Rider erwähnt wurde in dem Film. Und ich dachte mir, wow, okay.
Meta.
Wie geht das? Ja, wie meta ist das Ganze?
Also ich glaube, da müsst ihr euer Soundboard noch einbauen, dass ihr wirklich dieses Wow von Keanu dann immer einspielen könnt.
Naja, das haben wir doch.
Das haben wir.
Warte mal.
Wow!
Ne?
Genau, dafür ist das ja wirklich geeignet.
Ja, möchtest du vielleicht ganz kurz den Inhalt zusammenfassen, Max?
Kann ich machen. Ich habe mir hier drei Sätze sind es aufgeschrieben. River's Edge. Jamie wird von ihrem Freund Samson erwürgt. Dieser zeigt diversen Freunden die Leiche. Die Reaktion auf darauf fällt sehr unterschiedlich aus. Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, sehr gut.
Ja, sehr kurz und knapp, aber ja.
Auf den Punkt,
würde ich sagen. Auf den Punkt gebracht, ja.
Ja, also ich muss sagen, ich hatte mit diesem Film wirklich große Probleme. Und ich will jetzt meine Wertung noch nicht verraten, die kommt ja zum Schluss. Aber als ich dann bei Letterboxd geguckt habe, wie andere Leute den so bewertet haben, war ich sehr überrascht, um das mal so zu sagen. Und ich habe das Ganze auch noch mal ein bisschen überdacht und vielleicht meine Wertung auch ein bisschen nach oben korrigiert. Eventuell werden wir dann hören. Wie ist denn so ganz grob euer erster Eindruck gewesen? Willst du mal anfangen, Julius?
Ja, also ich kann jetzt auch schon mal so sagen, ich war nicht sehr begeistert von dem Film. Es hat mich auch also zum Ende hin recht gelangweilt und war da auch schon so ein bisschen genervt. Muss ich sagen.
Wow.
Ja, tut mir leid, aber ich habe dann irgendwann auch öfter auf die Uhr geschaut oder halt auch auf die Fernbedienung geschaut, wie lange dieser Film noch geht.
Das ist so eine geile Fernbedienung.
Naja, also mal kurz so auf die Zeit. So, ne? Ich habe die anzeigen lassen, um mal zu schauen, wie lange ich das noch ertragen muss. Und also wir gehen ja später dann noch ein bisschen genauer drauf ein, warum. Aber also ich fand den, nee, also auch wenn es jetzt so ein Frühwerk ist von Keanu Reeves, so wo er da mitgespielt hat, aber das hat mich jetzt nicht so sehr bewegt. Ich fand das auch alles so seltsam. Also vielleicht ist es auch das Konzept des Films, aber ich fand das, also ich konnte das alles nicht so richtig, also ich konnte da nicht so mitgehen auch.
Ja,
ganz komisch für mich der Film und ja, keine große Begeisterung übrig gehabt dafür.
Das ist ja schön. Ich fand ihn ziemlich interessant. Ich fand ihn sehr gut.
Ja.
Auch extrem seltsam. Wunderschön, schlimme Stimmung. Trostlos. Ja, dann bin ich ja schon sehr gespannt, wie wir jetzt so aufkommen. Also ich hatte auch, glaube ich, im Mittelteil hatte ich, glaube ich, meine größten Probleme irgendwann mal, wo ich auch so dachte, ja, jetzt, also nimm doch mal das Tempo jetzt raus, aber grundsätzlich würde ich schon wissen wollen, wie es weitergeht und ja.
Okay, dann gucken wir mal, wie sich das heute so entwickelt.
Ja.
Fangen wir mal ganz am Anfang an. Also die erste Szene, die wir sehen, ist ein kleiner Junge, von dem ich erst dachte, es wäre eine junge Frau. Es wäre irgendwie ganz komisch gefilmt. Ging euch das zufällig auch so?
Wegen den Ohrringen.
Ich nicke heftig hier. Ja,
ja, das war aber, glaube ich, in den 80ern so angesagt, dass man auch als Junge solche Ohrringe hatte.
Nee, das lag nicht. Den Ohrring hast du ja gar nicht gesehen. Das lag am Gesicht, anhand des Gesichts.
Ich habe es an den Ohrringen. Also ich wirklich, das ging mir so. Ich dachte mir so, was ist das für ein Ohrring? Warum hat... und dann auch so androgyne Gesichtszüge so, wo ich mir so dachte, so, was ist das jetzt, Mädchen, Junge, whatever.
Ja.
Und ich konnte es auch nicht so richtig einordnen, ja.
Okay, gut, da ging
es. Ja, also für mich war das androgyne, also ich habe mir noch ein paar von den, also ich habe den auf der Blu-ray, von der Blu-ray gesehen und da sind noch ein paar Extras drauf. Mhm. Da wird eben auch mehrmals erwähnt, dass der Schauspieler eben sehr androgyn wirkt oder was Androgynes mitbringt und hatte auch so dieses, interessant hier, die junge Frau wirft jetzt ihre kleine Puppe weg, das ist sozusagen das Ende der Kindheit oder so, um das festzustellen. Okay, vielleicht nicht die Frau, die das so.
Ja, genau. Ja, es fängt schon sehr melancholisch an mit diesem kleinen Jungen, wie gesagt, der eine Puppe in einen Fluss wirft und dabei eine Beobachtung macht, nämlich einen schreienden Typen, der sich, wie wir später lernen, als John herausstellt. Und hinter ihm liegt etwas, das habe ich in der ersten Szene noch gar nicht gesehen, erst später dann, wo man ihn ein bisschen näher sieht, nämlich eine Leiche.
Ja, genau.
Ja. Wusstet ihr eigentlich, worauf ihr euch quasi einlasst? Also hattet ihr irgendwas von dem
Film
schon gehört?
Also überhaupt nichts. Nur die Kurzbeschreibung auf Amazon.
Die aber auch nicht gestimmt hat. Ne? Da stand ja irgendwas von einem Veteran, Vietnam, der Rache sucht oder so.
Genau, also das ist dann wohl auf Dennis Hopper so.
Nee, ich glaube, das war einfach ein komplett falscher Text. Das passt ja null zu diesem
Film. Also es wird ja angedeutet, dass der Dennis Hopper, also dass der ein Kriegsveteran ist. Also
ja, aber da ist doch nichts mit Rache.
Ich
glaube, das ist einfach eine falsche Beschreibung.
Da müsst ihr mir nachher noch den Link schicken, um es mal lesen.
Ja.
Den Film möchte ich dann auch sehen.
Nee, also ich habe tatsächlich auch nichts gelesen. Ich habe nur das Cover auf mich wirken lassen und anhand des Titels habe ich mir schon gedacht, dass es irgendwie in die Thriller-Richtung geht.
Und das deutsche Cover auf Amazon, also wir haben es ja auf Amazon Prime geschaut und das war schon echt hässlich, muss ich sagen.
Welches Cover ist da? Also ich habe irgendwie das eine DVD-Cover, da ist Keanu
Reeves
relativ groß drauf, so rot-orange gehalten.
Ja,
das ist auch hübscher, das ist hübscher gehalten, genau. Aber auf Amazon, da gibt es so ein orange, also...
Aber ich dachte, das ist das.
Das Blu-ray-Cover, ich habe mir das mal angeschaut. Das ist
und das Blu-ray-Cover ist eben, jetzt muss ich überlegen, jetzt habe ich die nicht hier liegen, clever gemacht. Aber das ist so dieses, ihr Kopf liegt im Gras, beziehungsweise das ist so ein anderes Postermotiv, ihr Kopf liegt im Gras und ich finde, wenn man so zunächst drauf schaut, habe ich erst so gedacht, da schwimmt eine Leiche im Wasser. Und dann eben erst festgestellt, achso, das ist Gras und ich glaube aber, dass das durch dieses River's Edge natürlich auch irgendwie so ein bisschen symbolisch oder so metaphorisch tatsächlich wie ein Fluss aussehen könnte, Wasser.
Was ich ja sagen muss, also als ich die Leiche gesehen habe und die wurde ja sehr oft eingeblendet, ich dachte mir so ein bisschen, die Schauspielerin tut mir so ein bisschen leid. Also, dass sie eigentlich die ganze Zeit, den ganzen Film über einfach nur da liegen muss und das nackt.
Ja.
Wenn das mal gewesen wäre, denn wenn sie da aus dem Wasser geholt wird, das ist sie auch, wie der Regisseur so meinte. Ja, es tat mir ein bisschen leid für sie, sie musste da ein bisschen mehr stillhalten.
Das Lustige fand ich ja auch, man sieht das Auge so ein bisschen zucken. Also sie bewegt sich offensichtlich.
Okay, das habe ich nicht gesehen.
Also in der ersten Einstellung, wo man wirklich sie ganz nah sieht, so im Close-up, da sieht man sie zucken. Das fand ich
wobei ich da sagen muss, also mich hat der Film an der Stelle auf jeden Fall, weil das ist auf jeden Fall ein Bild, was mich dann noch so in die Nacht mit verfolgt hat, in die Träume. Ich fand das sehr beeindruckend, ne? Es ist halt in Anführungszeichen nur Kontaktlinsen noch drauf und natürlich ein ordentliches Make-up. Keine Frage, denn die war ja nicht wirklich tot. So wie die da eben einfach da liegt, wie jetzt nicht plötzlich die Streicher aufschreien auf der Tonspur oder so, sondern wirklich so dieses, Alter, wow, hart. Dann natürlich auch so ein bisschen dieses in Amerika so einen Film drehen, wo Frontal Nudity sozusagen ja dann ist, ist jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich. Aber das war schon, das war, hat einen Impact hinterlassen. War beeindruckend, dieses Bild, fand ich. ich habe auch das Augenzucken nicht wahrgenommen, wenn sie das tatsächlich getan hat.
Ja, ich musste direkt an Laura Palmer denken.
Ja, ich auch. Ja.
Absolut.
Also Twin Peaks, wobei die ja komplett bekleidet da lag bei Twin Peaks und ja auch in so einen Sack.
Nee, nicht bekleidet, also die war schon nackt, aber.
Aber in den Sack gehüllt.
In so einer Plane eingewickelt.
Ja, genau, das meine ich doch. Ja.
Das ist krass, ne? Und vor allem Twin Peaks, also es ist auch dieses, Daniel hier vom Spätfilm sagt das ja immer, wir werden rückwärts in die Popkultur hineingeboren, weil ja Twin Peaks später ist, ne?
Ja, 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 das stimmt.
Aber auch, gibt ja auch, ich blabber das jetzt hier einfach so rein, gibt ja viele Verbindungen eben zu David Lynch. Tim Hunter, der Regisseur, hat ja auch 2 Episoden oder 3 von Twin Peaks gemacht.
Ach, echt? Oh.
Dennis Hopper und der Kameramann Frederick Elms, die hatten beide gerade Blue Velvet gemacht. Also da sind sozusagen auch so ein paar Verbandelungen quasi, die haben sich alle nochmal wieder getroffen.
Sehr schön.
Ja. Aber für mich war das auch wirklich so. Und ich weiß, bei Laura Palmer, als ich Twin Peaks zum zweiten Mal geguckt hatte, die erste und die zweite Staffel, das hat mich schon sehr mitgenommen da. Da saß ich auch mal gewesen, wenn dann die Mutter gezeigt wird. Das geht einem schon nah. Und hier hatte ich eben so einen ähnlichen Eindruck, so dass das nicht irgendwie so, ja, da ist halt jemand tot, sondern, oh ja, da ist irgendwie das Mädel tot und oh Gott, ja, schon.
Also auf mich hatte das halt überhaupt keinen Eindruck hinterlassen. So. Ich weiß nicht, woran das lag, aber also bei Laura Palmer damals, das hat mich mehr mitgenommen. Also auch, wie die Menschen drauf reagiert haben. Und da war das ja ganz anders. Also das war ja auch so das Seltsame an dem Film, dass da ja nichts los war mit den ganzen Leuten. Also
ja, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Aber genau. Ich muss sagen, ich bin jemand, ich gehe bei Filmen nicht so stark empathisch mit. Also das, was du gerade gesagt hast, diese Szene hatte ich irgendwie verfolgt in der Nacht noch. Sowas hatte ich halt noch nie. Und insofern habe ich mir das angeguckt und sozusagen registriert, aha, okay, das ist eine Leiche. Und habe mir dann überlegt, okay, wie werden dann die Leute darauf reagieren? Und diese Reaktion, die dann ausblieb, das hat mich dann viel mehr fasziniert und überlegen lassen, was dieser Film eigentlich von mir will. Und da können wir ja dann vielleicht dann eben anschließen. Denn, wie gesagt, dieser kleine Junge Tim heißt er, hat John gesehen und die Leiche und dann kommt es zu einem Zusammentreffen von Tim und John und man denkt so, okay, der kleine Junge wird jetzt irgendwie schockiert sein und sagen, oh mein Gott, was hast du da getan? Hm. Und es ist aber ganz anders, denn er fragt, hast du Stoff für mich? Und da musste ich so, da musste ich wirklich laut aufmachen, ja. Ich dachte, was? Das kann doch jetzt, das ist doch nicht
der, sein Ernst. Habt ihr auf Deutsch geguckt? Oder?
Ja, ja, genau.
Ja, leider, also wir hatten nicht die Möglichkeit, weil okay. Das bei Amazon ja. Dann nicht so, also du hattest bestimmt auf Blu-ray die Möglichkeit, dann auch in Englisch zu schauen. Und
ja. Ich glaube, den Trailer habe ich mir auf Deutsch dann noch oder den deutschen Trailer habe ich mir noch angeguckt.
Ja, das ist nicht so zu empfehlen, auf Deutsch zu schauen.
Nee, wirklich auch nicht.
Keanu Reeves Synchronstimme.
Die Synchronstimme ist ganz so grottig. Die ist, also du musst mal, wenn du die Möglichkeit hast, mal ganz kurz reinzuschalten, dir diese Stimme anhören. Das ist wirklich grauenhaft.
Werde ich nachher mal kurz noch tun, ja. Ja, ich weiß gar nicht, ich überlege. Ja, stimmt, ne? Hast du doof. Also er klaut ihm das Bier. Herrliche Szene. Das ist ein nettes Schild. Jetzt gib mir das Bier.
Genau, wie hat denn die Szene auf euch gewirkt, als sie dann sozusagen aufeinander getroffen sind und sich unterhalten haben?
Also auf mich hat es auf jeden Fall gewirkt, gerade der Tim-Darsteller auch die ganze Zeit. Der wirkt wie, er ist eigentlich 20, 30, 40 oder so. Also wie überzeugt der da rumläuft und spielt. Also sowohl einfach die schauspielerische Leistung fand ich krass, aber dann auch eben diese Figur in dieser Welt. Was der so, wo du denkst so, Junge, du musst jetzt, also dass du die Puppe wegschmeißt, okay, ist vielleicht die eine Sache, aber eben hier, ja, und komm, ich weiß, wo wir eine Waffe kriegen später und alles. Junge, das tut mir echt leid um deine Kindheit so irgendwie.
Ja.
Ich aus so einer privilegierten Familie stamme. Nee, aber also wo du denkst, der soll 12 sein, sagt ja die Mutter nachher irgendwann mal und denkst du, ja schade, ich glaube nicht, dass der die fröhliche Kindheit hatte, die man dem ein oder anderen Kind vielleicht mal wünscht.
Richtig, ja, das sagt er ja irgendwann später auch selber, ne? Also die Mutter spricht ihn ja auf irgendwas an oder war es die Mutter, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es dazu kommen konnte, dass er dies und das gemacht hat und er meinte dann so, ja, dafür ist meine versaute Kindheit schuld. Wo ich dachte, oh, okay, krass, sehr viel Selbstreflexion vorhanden.
Selbstreflektiert, genau. Ja, ich dachte mir auch nur so, als ich das erstmal gesehen habe, so, okay, da ist einiges schiefgelaufen in der Erziehung, was man ja dann auch irgendwie so ein bisschen mitbekommt.
Am Rande mitkriegt.
Ja. Ja, da ist so einiges im Argen, also mit den ganzen Leuten da, um die es geht in dem Film. Das bekommen wir ja dann später mit. Genau, und das ist ja der Bruder von dem Matt, also gespielt von Keanu Reeves.
Genau, ja. Matt, genau, ich habe mir hier, ich, also das fand ich halt auch irgendwie auch spannend an dem Film, dass das alles so nach und nach quasi aufgedeckt wurde, wer mit wem wie verwandelt ist. Ich habe mir ganz oft so Fragezeichen dran gemacht. So, ja. Matt ist der Bruder des Kindes, da wusste ich den Namen nicht mal, Fragezeichen, weil es war irgendwie so ganz komisch. So, ich dachte, okay, ja gut, er ist im selben Haushalt da und er hat das Alter, dass er ein Bruder sein kann, aber so wie er mit der Mutter geredet hat, dachte ich so ganz kurz, hä, ist das der Liebhaber der Mutter? Ich verstehe hier gerade gar nicht.
Also meinst du jetzt Matt?
Okay. Ja, natürlich meine ich Matt. Ich meine nicht
Tim. Vielleicht der Tim.
Nee.
Ja. Ist natürlich die Frage, wie das dann vielleicht, ob das im Deutschen dann nochmal so ein bisschen entstehen kann, weil der Synchro weiß ich auch nicht genau. Mhm. Ich bin ja, auch gerade, ich weiß ja, ne, wenn dann erstmal so nach dem Dope fragt, ja, das ist nicht dein Dope, Mutti. Ungefähr. Das Glas habe ich mir selber besorgt, so.
Ja.
Irgendwie.
Ja, genau. Und dann fahren die beiden los, um etwas Stoff zu besorgen zu Feck. Da habe ich mir auch wieder dran geschrieben, örtlicher Drogendealer, Fragezeichen.
Und auch der schlechteste Drogendealer überhaupt. Ich meine, wenn Lane dann später sagt, ja, he doesn't charge, also er nimmt kein Geld. Wo ich sage, ja genau, er gibt einfach die Drogen immer raus.
Und er gibt fertig gedrehte Joints
raus. Ja, wer macht das schon? Wer macht das denn? Also das dachte ich mir auch so, warum gibt er so einen Joint raus? Das lohnt sich doch gar nicht. Und dann auch so, ja, jetzt habe ich endlich den Stoff, ein Joint hat er bekommen.
Ja.
Das lohnt sich doch gar nicht, dahin zu fahren.
Aber das ist vielleicht nicht das Merkwürdigste an Fact, nämlich, was vielleicht noch ein bisschen komischer ist, er hat bei sich zu Hause eine Sexpuppe, die er aber zu der einer Beziehung führt.
Hat er nicht sogar mehrere Sexpuppen?
Nee, Ellie.
Ist nur die eine. Achso, irgendwie kam mir das so vor, als ob der mehrere. Vielleicht habe ich das so in meinem inneren Auge so zusammengebracht. Also
ist wahrscheinlich auch möglich, dass da irgendwo noch eine wartet. Ja. Wobei es auch interessant ist, finde ich. Ne? Also wir haben ja erst Samson und Tim, die da hinfahren. Es macht schon auch wieder einen riesen Themenkomplex auf, dass John auf die Idee kommt, ne, was könnte man denn danach machen? So Polizei, Familie, Freunde. Wir fahren zu Feck. Und das wird, glaube ich, auch, na gut, du hast gesagt, ne, weil sie Drogen haben oder weil er Drogen holen will für den Kleinen. Dass dann das Leben weitergeht. Und da macht er ja noch nicht die Tür auf. Also John klopft ein paar Mal und guckt dann eben rein. Und dann sehen wir immer die Gummipuppe. Und dann kommt ja dieser harte Schnitt. Und die nächsten männlichen Figuren werden durch laute Brunftgeräusche irgendwie eingeführt. Genau, und wir sehen Fact noch nicht. Wir wissen von ihm irgendwie, wir erfahren die ersten Sachen. Wir sehen seine Freundin in Anführungszeichen. Und erst später wird er uns dann gezeigt, beziehungsweise selbst dann, wenn eben Keanu und Crispin Glover dabei ihm zuerst auftauchen, dann öffnet sich die Tür und das Erste, was wir sehen, ist sozusagen der Revolver, der uns entgegengestreckt wird. Und dann kommt auch irgendwann mal das Gesicht mit zum Vorschein. Also ein schöner Aufbau der Figur jetzt so im filmischen Sinne, finde ich.
Ja, du hast da sehr viel Liebe für übrig, höre ich so raus. Das sind alles so Sachen, die habe ich nicht wirklich registriert. Vielleicht bin ich auch da nicht so die aufmerksamste Filmguckerin oder achte einfach auf andere Dinge. Aber ja, du hast auf jeden Fall recht, man wird da so Stück für Stück rangetragen. Und ich fand, dass sich quasi durch den ganzen Film eine interessante Charakterisierung zog bezüglich seiner Person, weil ich glaube, die hat psychisch extrem große Probleme. Es wird aber nicht so richtig ausgespielt. Also hier ganz am Anfang habe ich mir auch aufgeschrieben, ob er suizidal ist, weil er geht ja mit dieser Waffe auch sehr liberal um, sage ich mal. Er hält die ja auch an seine Schläfe und
Du bist mein, ich sagt er im Deutschen wahrscheinlich auch, ne? Du bist mein Freund.
Ja, genau, genau.
Und das sagt er, also es ist ja interessant, zu wem man das eben sagt, ne? Zuerst zu Lane, dann zu der Waffe, dann zu Ellie, beziehungsweise vielleicht auch erst zu Ellie und dann zur Waffe, glaube ich, in der Reihenfolge. Und dass die dann eben nicht geladen ist. Ist vielleicht auch dann immer interessant, oder finde ich immer mal interessant, so einen Film zu gucken, wenn jemand, feuert jemand eine Waffe ab oder hier wird ja, diese Waffe wird ja nun von verschiedenen Leuten benutzt und ne, ist sie eben geladen, wo schießen die hin, treffen die was, treffen sie nichts. Ja, Punkt.
Das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Mordmotiv. Da kam es dann zu einer Unterhaltung. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wer mit wem gesprochen hat. Habt ihr das noch? Also wo quasi John sein Mordmotiv gesteht, weil da kommt es ja auch relativ schnell dazu, dass er da relativ offen mit umgeht, zu sagen, ja, ich habe die umgebracht.
Ja, er sagt das ja ganz trocken, also in der Schule so
killed her.
Spricht er das ja aus, also die fragen ja, fragen die eigentlich, wo sie ist oder er sagt
doch,
ja,
die fragen sich
genau,
ganz kurz. Wo
und er sagt ja dann einfach ganz trocken so, naja, ich habe sie umgebracht und wie das auch so ist, also die glauben den erstmal nicht, die denken, das ist ein Scherz von ihm aus und sagen, ja, komm, lass mal, ne?
Du bist komisch.
Ja, du bist ja seltsam drauf. So. Und er sagt so, nö, ich habe die wirklich umgebracht. So, ne? Und dann kommt dann auch dieser Lane kommt ja dann mit. Und ist es erstmal eigentlich nur der Lane, ne?
Nee, Matt kommt auch schon.
Ach, der Matt kommt auch mit. Ah, okay.
Aber ich finde es auch, diese Szene, wenn er eben sagt, ne, I killed her, also ich habe sie umgebracht, ist ja auch schon eine Doppelung, weil wir vorher schon sehen, wenn Lane in seiner wunderbaren hässlichen Endline aufgemotzt im Blau da vorfährt, dann kommt auch Tim zu ihm und sagt auch hier, ich kann dir eine Leiche zeigen. Wie, was, hast du eine Freundin, bla bla, und dann sagt er auch, I killed her. Also ist, zumindest im Englischen, ich weiß nicht, ob dann im Deutschen das genau der gleiche Wortlaut ist, aber das eben sozusagen, dieser Satz ist zu diesem Zeitpunkt also schon mal gefallen und auch da, dem kleinen Jungen hat man es natürlich noch weniger geglaubt, dass der irgendwen umgebracht hat. Und dann kommt eben John da hin mit dem zweiten geklauten Bier wahrscheinlich. Und sagt er, wo ist Jamie? Ja, ich habe sie umgebracht. Also als ich 15, 16 war, 17, weiß ich, ne, wenn da jemand angekommen wäre und hätte gesagt, ich habe sie umgebracht, hätte ich auch erstmal geguckt, so, okay, vielleicht solltest du dieses Bier nicht in der Schule trinken. ne, also dieses Hineinversetzen dann vielleicht eben in dieses Alter und die Charaktere und dann festzustellen, ja, nee, ist, wow, Moment mal, macht man das doch ernst? Und wir haben ja in dem bei dieser ersten Schulszene ja auch schon eben dieses, ja, lasst uns abhauen, Oregon oder Portland oder was er da irgendwie in den Raum schmeißt und was machen wir dann? Ja, ist doch egal und wir klauen das von unseren Eltern das Geld und dann fahren wir da durch Amerika durch und was machen wir denn? Ich bin doch der Einzige, der ein Auto hat, sagt Lane irgendwie noch, das vergesst ihr hier irgendwie und Dings sagt dann noch, ja, wir könnten Let's Get High oder irgendwie so oder Get High und Dope, irgendwie sowas sagt sie dann das klingt ja schon mal halbwegs nach einem Plan. Ja. Ne, also dieses Wegwollen-Motiv, sich sehr wahrscheinlich nicht so richtig zu Hause zu fühlen und dieses, ne, irgendwie alles komische Welt da.
Genau, die komische Welt zeigt sich dann auch besonders, wenn sie dann zur Leiche hinfahren, wo ich schon mal dachte, diese Leiche liegt dort am Fluss so exponiert, ne? Warum sieht keiner diese Leiche und kümmert sich mal drum, dass er irgendwie die Polizei kommt? Ja. Aber gut, der Film funktioniert nun mal so, wie er funktioniert. Und das fand ich dann auch schon interessant. Aber wie sie dann eben auch darauf reagieren, dort eine nackte Leiche zu sehen, die eben eine Mitschülerin von ihnen ist.
Das war alles so, also das hat mich so erstaunt oder erschrocken, dass da keiner so richtig so emotional dann austickt, so. Also ich wäre ja total, ich hätte es überhaupt nicht geglaubt, so. Und das war alles so, also das war mir viel zu nüchtern, so. Also die haben da alle so nur da gestanden und so, okay. Ja,
ne? Sie ist tot. Aber das ist ja, glaube ich, auch eben genau das, also ich habe jetzt auch ein bisschen mir diese Bonusmaterialien noch mit angeguckt und dann eben diese Generation X, die halt nicht die richtige Bildung hat, so soziale Standards, kommt ja nachher auch die Telefonszene, wenn Clarissa sagt, hier, wir müssen das doch irgendwie melden und wo wir überhaupt an und wie geht das überhaupt? Und, also irgendwie so dieses Gefühl, irgendwie es ist nicht richtig, aber wie kriegen wir es jetzt richtig? Das ist auch nicht so. Und was ich eben auch noch gelesen hatte, das basiert ja anscheinend auf einem wahren Fall. 1981 wurde die 14-jährige Marcy Renee Conrad umgebracht. Und die hat wohl auch mehrere Tage, oder beziehungsweise wurde von dem Mörder dann auch ein paar seiner anderen Kumpels gezeigt und dann auch erst irgendwie nach vielen Tagen oder einer Woche oder so erst der Polizei berichtet. Also auch die, weiß natürlich nicht, ob die da jetzt am Ufer so lag, dass man die sehr leicht sehen konnte oder so, aber der tragische Hintergrund sozusagen oder die, worauf das eben basiert unter anderem.
Also ich muss sagen, diese Emotionslosigkeit und Empathielosigkeit, die habe ich in dem Moment, als ich das gesehen habe, als schlechtes Drehbuch abgetan.
Ja, ich auch.
Weil ich am Anfang total Probleme damit hatte zu verstehen, in welche Richtung will der Film jetzt eigentlich gehen. Ist das jetzt irgendwie eine Satire, halt mit diesem Spruch, hast du mal Stoff und so, nachdem er einen Mord mehr oder weniger beobachtet hat, dachte ich so, das ist doch hier irgendwie, das kann doch nicht echt sein. Aber andererseits war es auch wieder dann so, ernsthaft teilweise, deswegen konnte ich das halt so überhaupt nicht einordnen und habe es erstmal in Richtung schlechtes Drehbuch geschoben. Und das ist genau der Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, dass ich das, nachdem ich einige Reviews gelesen habe, nochmal ein bisschen relativieren würde und das auch so ansehen würde, ohne dass ich mich jetzt irgendwie reingelesen habe in irgendwelche Interviews mit den Machern oder so, dass ich denke, dass das so gewollt ist, dass die eben genauso wirken, dass die unmenschlich wirken, dass die total unbeteiligt wirken, dass die emotionslos sind. Die einzige Emotion, die die Leute im Film haben, ist eigentlich Wut. So, ansonsten kommt da nicht viel anderes rüber.
Ja, aber also ich hatte so ein Problem damit, so das war alles so gewollt. Also ich habe dir das ja auch gesagt dann während des Films so. Also so als, das ist so schlecht. Also ich fand das so, naja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es war so gewollt schlecht dargestellt, also so gewollt empathielos dargestellt, so ne, aber so schlecht für mich irgendwie, so nicht so richtig überzeugend.
Ja, unauthentisch.
Genau, und das, ich weiß nicht, also vielleicht lag es auch einfach daran, weil der eh schon so einen B-Movie-Charme hatte, so für mich. Und ich den auch schon so da rangegangen bin an diesem Film, dass ich da jetzt wirklich keinen, ne, Hochglanzfilm bekomme. Und deswegen habe ich mir dann auch so gedacht, so, das wirkt alles so einerseits so, ja, will der so ernst sein, aber andererseits wirkt er dann so lächerlich so auf mich, so, ne, irgendwie so unglaubwürdig ständig. Mhm. Ja, oder vielleicht lag es auch daran, als ich dann Keanu Reeves gesehen habe. Also dann wieder so,
was? So, kleine Schlurfi.
so halt so geschauspielert hat, wie er halt das so oft tut.
Aber mal ganz ehrlich, ich fand den in diesem Film mit am besten.
Ja, der war da schon der Stärkere. Das muss man also schon lassen, ja.
Wir kommen ja vielleicht später noch zum schlechtesten Keanu-Moment. Ja. Und da gibt es definitiv einen, wo ich so denke, oh, das ist so eine tolle Szene, aber ach, Keanu, wenn das wirklich dein erstes Mal war, aber später mehr.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber also ich kann euch da leider nicht, ich muss euch sagen, ich fand, also ich weiß nicht, ob es wirklich authentisch jetzt, ob ich da mich voll mit reinknien würde, als völliger Gegenpol, aber ich habe das schon so als gegeben hingenommen, also dass die da, wie gesagt, ich kann mir halt vorstellen, ich muss dann halt hinterher nochmal die Synchro mir anschauen, dass das sehr viel ausmacht, weil die, so wie die da sprechen und eben rumhängen, das hat mich schon, also ich habe das denen abgenommen, so. Jetzt, ich hoffe, also wahrscheinlich gibt es solche Plätze auf der Welt, wo wir gar nicht drüber reden, aber hoffe natürlich nicht so viele. Aber das ist schon so, ja, das ist eben diese Welt und wie gesagt, das ist eben diese Generation, die einfach irgendwie keinen Antrieb hat oder eben dieses, ja, was ist so der nächste große Ding, wenn der Zwölfjährige schon der größte Spaß ist, eben die kleine Puppe von der kleinen Schwester in den Fluss zu schmeißen. Und die anderen, ja, die wollen eben ihre Joints rauchen und ach, Schule ist auch irgendwie noch, aber eigentlich wollen wir weg, warum auch immer oder wohin auch immer, dass sie eben, ja, der Kompass fehlt oder das Ziel vor Augen, ne? Dass sie quasi alles haben, ne? Wenn wir hier bei Keanu im Haus sind, merken wir natürlich, die Familienverhältnisse hängen natürlich sehr schief, aber sonst, da ist ein Fernseher, die haben ein Telefon, die haben einen Plattenspieler, sind also technisch voll dabei. Und auch sonst so im Zimmer scheint er das zu haben, was er wohl so haben möchte. Ja, und dass sich das eben so in dieser völligen, ja, fast apathisch, kann man ja schon fast sagen, so niederschlägt. Und Crispin Glover, der halt wirklich alle Regler auf 11 gestellt hat. Ja. Was ich verstehen kann, wenn man da irgendwie schmunzeln muss. Oder, aber andererseits finde ich, kann ich mir das auch vorstellen, wenn du so 15, 16 bist und dann so auf cool tun willst und dann auch am besten diese Szene im Auto, wenn er sagt zu John so, wir müssen jetzt ruhig bleiben, wir dürfen nicht in Panik verfallen. Und John so neben, okay, was auch immer du sagst. Und dieser völlige Gegensatz, dieser Kontrast so, John ist völlig ruhig und überhaupt nicht in Panik und scheint irgendwie so, ne, dieser Mord und weiß, kann man nur eben spekulieren, was da an ihm vorgeht zu dem Zeitpunkt. Aber der Lane, der dann eben so völlig aufgedreht ist und wir dürfen nicht in Panik verfallen. Also dass das zu dieser Figur durchaus passt. Auch wenn ich verstehen kann, wenn man da irgendwie immer mal schmunzelt, muss ich auch ein paar Mal, wenn er dann wirklich schon wieder mit den Armen ausholt und es ist doch einfach nur, weiß ich nicht, so eine relativ kleine Szene oder so.
Ich muss ja sagen, also dieser Lane, der hat mich am meisten gestört. So. Also den fand ich echt, also vielleicht ist das einfach so seiner Figur geschuldet, dass er so sein soll, aber ich fand ihn unausstehlich. Also immer, wenn der agiert hat, der hat mich einfach nur genervt und ich konnte es auch so schlecht nachvollziehen, warum er seinen Freund, den Samson oder halt John, warum er ihn unbedingt decken möchte. Also das konnte ich so schlecht nachvollziehen, weil wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, da hätte ich doch irgendwie versucht, also ich weiß nicht, da hätte ich ihn ganz anders so wahrgenommen irgendwie dann auch. Also vielleicht liegt es auch wirklich, vielleicht kann ich das nicht nachvollziehen, weil ich einfach nicht in so einer Umgebung aufgewachsen bin. Aber das habe ich während des Films einfach so schlecht nachvollziehen können. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man vorher gesehen hätte, was die für gute Freunde waren oder so und dass er dann alles für ihn tun würde. Aber das kam überhaupt nicht rüber. Und er hat ja selber dann auch, der John dann später gesagt, so irgendwie keiner kennt mich und er ist auch kein guter Freund für mich. So. Also ich konnte es einfach zu keiner Zeit feststellen, dass das gute Freunde sind. So.
Ja, das ging mir aber auch so.
Ja, aber das ist eben auch diese, ja, eigentlich falsch verstandene Freundschaft, ne? Oder dieses ja, falsche Verständnis vom Typ Freundschaft, also dieses, ja, ich muss meinem Freund helfen und die Hilfe besteht darin, dass wir diesen Mord vertuschen und das kennen wir natürlich auch aus 101 Highschool-Slashern, wenn dann immer wieder, ja, wir müssen diesen Mord melden, bist du verrückt, wir werden alle auf den elektrischen Stuhl, es war ein Unfall, nein, es war kein Unfall, keiner wird uns glauben und hier ist es natürlich nochmal ganz eindeutig, dass es kein Unfall oder sowas war, auch wenn es später irgendwie einer nochmal sagt, ja, war ein Unfall, aber das eben genau das ist hier und Lane will dann eben so tun, als wäre der Anführer und hier, er spricht dann auch, glaube ich, mit Keanu Reeves einmal im Auto so drüber, ja, was war gestern noch los und so, ja, ein Dings war da und Clarissa und dann sagt Keanu Reeves so, oh ja, wenn Clarissa da gewesen wäre, das hätte mich auch interessiert und Lane sagt dann so, ja, nee, nicht Clarissa, ach, was rede ich überhaupt, warum sollte ich mir Sorgen machen, ne? So als ob er, wenn er irgendwas sagen würde, als ob Clarissa dann für ihn springen würde und wir natürlich dann sehen, dass die auch das völlig anders verläuft, also dass er eine in seiner Welt, in Anführungszeichen, schon irgendwie lebt, aber eben, ja, wie gesagt, also die halt keinen richtigen, oder was ich jetzt als richtigen Kompass und moralische Wertvorstellungen sehen würde, ne? Habt ihr ja jetzt auch gesagt, wo sind das denn Freunde und warum handelt man denn so und nicht anders? Und genau das ist aber, glaube ich, das, was dieser Film ja zeigen will. Ne? Es ist eben nicht Breakfast Club oder, weiß ich nicht, die ganzen anderen John Hughes Filme aus der Zeit, sondern es ist düster, es ist trostlos, da ist eben nicht so mit, ja, wir haben hier bald Abschlussball und dann feiern wir alle und vielleicht gibt es irgendwie einmal den Bully und den Nerd und dann gibt es eben noch diese Klischeefigur und jene Klischeefigur und hier sind die alle so, ja, moralisch einwandfrei sowieso nicht und dann musst du dir eben überlegen, ja, mit wem kann ich denn jetzt vielleicht ein bisschen mitfiebern und wem wäre es mir voll unsympathisch und da gehe ich gar nicht mit und so oder wen bemitleide ich vielleicht auch oder hoffe, oh Gott, bist du wirklich so verkommen? Und das, also der Film einen da, finde ich, herausfordert. Natürlich kann man das eben auch so klar sagen, so, ja, nee, das sind alles doofe Leute oder warum handeln die so scheiße, doofes Drehbuch oder so. Aber ich glaube, dass genau das eigentlich dieser Punkt ist, dass man ja eben Stellung beziehen muss, ne? Und dann eben feststellt, also ich würde natürlich nicht so handeln, auf gar keinen Fall. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr schon mal in echt, also ohne jetzt hoffentlich nicht die schlimmsten Erinnerungen hervorzurufen, in echt schon mal eine Leiche gesehen habt oder so. Also ich nicht.
Zum Glück nicht.
Nein. Nee, ja. Nee, ich auch nicht.
So, also ich wüsste auch nicht, wie ich dann reagieren würde, selbst jetzt so mit knapp über 30, aber und wenn Crispin Glover dann eben hier mit dem I poked her with a stick. So, das, also es wirkt auf mich, das würde ich ihm abnehmen, dass da ein Teenager so handelt.
Ja. Ja, also. Ich finde das total interessant mit dem fehlenden moralischen Kompass. Ich habe da jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht. Der Einzige, dem man das ja vielleicht mit ganz viel Wohlwollen, zumindest latent unterstellen könnte, ist ja Matt, weil der geht ja dann später zur Polizei. Ich springe jetzt wirklich ganz weit nach vorne, merkt ihr. Und wenn man dann überlegt, wie dieses Gespräch zwischen dem Polizisten und ihm abläuft, das ist ja eigentlich auch genau das, was dort wiedergespiegelt wird. Ne? Er ist zur Polizei gegangen, um dort zu sagen, hallo, mein Freund, der hat diesen Mord begangen. Und alles, was dann kommt, ist, I don't know, ich weiß es nicht. Aber darüber regt sich der Polizist ja auch dann auf. Der sagt ja, du kannst doch nicht die ganze Zeit sagen, ich weiß es nicht. Du musst doch ein bisschen was hier dazu beitragen können. Du musst doch irgendwie, ne? Und das passt eigentlich genau da rein.
Und dann auch dieser kurze Moment, wenn sie dann eben zu dem Tatort fahren und sie ist die Leiche, wir wissen das eben, dass Lane die da runtergeschubst hat ins Wasser, dieser kurze Moment und dann stell dir vor, die finden jetzt keine Leiche und dann sagt der Polizist ja auch irgendwie so, ja, ist das irgendwie so ein blöder Witz, den ihr hier, ein Streich, den ihr spielen wollt oder sowas und so, oh, das wäre jetzt nochmal doppelt und dreifach so. Ja, genau, dieses Gespräch ist eben auch so richtig, lässt tief blicken, kann man natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt super gespielt ist oder vielleicht eben noch Keanu in the making ist, aber eben dieses, I don't know, man, ich weiß es nicht und ne, also er hat keine Antwort, er hat keinen Plan, er weiß auch nicht also, und er meint das zutiefst ehrlich, aus meiner Sicht zumindest, ne? Also er will ihn da nicht anlügen oder sich eben drücken, er weiß es wirklich nicht besser, so ist es ja und das ist so brutal ehrlich, wie eben ja auch ein bisschen Mitleid erregend, weil man eben ja, was du eben sagtest, so dieser moralische Kompass. Ne? Clarissa hat das ja auch so ein bisschen, wie gesagt, sie wollte ja irgendwie das melden, aber
sie kennt die Telefonnummer der Polizei ja, nicht.
Ruf doch mal die Auskunft an.
Ja, ist ja auch schwer zu merken.
Ja.
Aber auch das ist zum Beispiel ein schöner filmischer Moment, fand ich, ne, dass eben die beiden Mädels so bei dem Telefon, dann schaffen sie es nicht, hängen den wieder auf und dann kommt der Schnitt zu Keanu Reeves oder zu dem Fernsehen, was er da gerade guckt, und dann sehen wir, wie er gerade noch selber auf dem Stuhl sitzt und das Telefon in der Hand hält und also auch anscheinend gerade entweder Polizei oder Clarissa oder noch irgendjemand anders anrufen wollte und das Telefon ja dann weglegt, weil die kleine Tochter kommt und wir die erste Beerdigung sozusagen damit erleben oder die erste Beisetzung haben. Aber dieser Telefonpunkt, das fand ich da sehr interessant. Das war so eine kleine Verbindung, so ein Detail. Das ist mir auch erst beim Audiokommentar schauen dann so bewusster aufgefallen.
Hm. Wo du die erste Beerdigung erwähnst, das fand ich auch sehr interessant. Da wollte ich auch eigentlich nochmal drüber nachdenken. Wir sehen ja dann eine Beerdigung der Puppe, die Tim ganz am Anfang ins Wasser geworfen hat. Und das ist eigentlich eine ziemlich liebevolle Szene. Also Matt hat noch eine kleine Schwester und das ist eben diejenige, deren Puppe getötet wurde, in Anführungsstrichen. Und sie trauert ganz doll und feiert dann mit ihm zusammen so eine kleine Beerdigung. Und Tim sabotiert das Ganze dann auch wieder, vermeintlich, indem er das Grab dann schändet. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass dort so eine liebevolle Beerdigung gezeigt wird für einen künstlichen Gegenstand, aber sich gleichzeitig keiner um diese wirklich real tote Frau kümmert.
Ist auch, das, jetzt fällt mir das gerade wieder ein mit dem I killed her. Das ist, er sagt ja gar nicht zu Lane, wenn Timmy, das ist ja, wenn wir zum ersten Mal in dem Haus von Matt sind, dann schreit ja das kleine Mädel und sie suchen alle nach dieser Puppe und dann, dann kommt Tim rein und sagt, I killed her, ich habe sie umgebracht.
Ja.
Also dass sozusagen auch da eben dieser Kontrast ist, da wird gesucht nach der vermeintlichen Leiche im übertragenen Sinne, während das andersrum eben so ja nicht geschieht. Da wird dann diese Leiche gezeigt und nicht gewusst sozusagen, wie man damit umgeht. Ja, aber diese Beisetzung, ja, das ist ein wirklich, so trostlos wie das da ist, ist es vielleicht auch ein bisschen merkwürdig dann zu sagen, ja, gerade diese Beisetzung und diese Verabschiedung eben von der Missy, dass es ein schöner Moment ist, ne? Ist eigentlich auch auf den ersten Blick irgendwie widersprüchlich, ne?
Genau, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier weitermache.
Sonst komme ich noch hier mit der Puppe Leiche gleich.
Ja, ja, mach mal ruhig.
Also ne, wir haben eben Tim, sozusagen, hatten wir gesagt am Anfang, der Missy in Anführungszeichen tötet die kleine Puppe, in den Fluss schmeißt. Dann haben wir die tatsächliche Leiche, Jamie, die aber auch also auf mich eben, ne, dadurch, dass sie ja natürlich schon starr ist als Leiche, auch wie eine Art Puppe dadurch wirkt und auch später ins Wasser geworfen wird. Und wir haben dann die dritte Puppe oder die dritte entmenschlichte oder entmenschlichte Frau ist eben Ellie, die Gummipuppe. Und auch die wird letztlich ja im Fluss landen. Das ist also eine, wie auch immer, geartete Konstante. Ich habe mir den Gedanken noch nicht bis zum Ende so durchdacht, aber das ist auf jeden Fall eben, was eben so immer wieder auffällt. Also und was tatsächlich aus meiner, nee, gut, wir haben nachher zusammen so noch, was eben vor allem eben ja auf die Frauen zutrifft in diesem Film. Mädchen, / Frauen, so, dass diejenigen sind, die ja tot dann im Wasser treiben.
Da können wir ja vielleicht einsteigen, um ein bisschen über das Frauenbild in diesem Film zu sprechen. Da habe ich mir auch einige Gedanken dazu gemacht und wenn wir mal zu der Person von John kommen oder Samson, der ja dann, wie gesagt, relativ zu Beginn des Films schon ein Mordmotiv angibt und sagt, naja, die hat einfach so eine Scheiße erzählt. Ne, die hat Scheiße über meine Mutter erzählt, deswegen musste sie sterben. Und ja, später wird das Ganze noch ein bisschen weiter ausdiskutiert. Da hat er dann sowas gesagt wie ich habe sie umgelegt und wir wollten ihr einfach zeigen, wer der Boss ist. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, John ist ein Insel. Und also ich fand ihn wirklich, je weiter der Film fortschritt, desto schlimmer fand ich diesen Menschen. Und er sagt ja irgendwann auch von sich so, ja, ich weiß nicht, was ich bin, ich konnte das durchziehen, also werde ich dann wohl ein Psychopath sein, wo ich erst dachte, ja, das ist jetzt eigentlich eine sehr einfache Lösung, die dieser Film jetzt gibt, aber wahrscheinlich ist da schon viel dran, weil er wirklich total empathielos ist und ich habe ja auch aufgeschrieben, auf jeden Fall eine antisoziale Persönlichkeitsakzentuierung hat, also nicht so wirklich einen Sinn für Gesetze, für Moral einfach hat.
Gar
nicht,
also der droht ja sogar diesen einen Kioskbesitzer da, einfach mit seiner, mit seinem Revolver, also auch ohne vor Konsequenzen zu fürchten, so, ne?
Genau,
also er wird ja eigentlich schon gesucht und trotzdem bedroht er ihn dann noch, ja.
Und ich finde aber auch, dass Lane sich als frauenverachtendes Arschloch ausstellt, später dann. Also spätestens dann, wo er Clarissa nachts aus dem Auto schmeißt und Matt dann so vorsichtig sagt, ja, ich finde das jetzt nicht so gut, dass du sie rausgeschmissen hast und ich werde jetzt mal hinterhergehen. Und ja, also wie hier mit Frauen umgegangen wird von den meisten Männern, finde ich echt verachtenswert, wobei man dann auch wieder überlegen muss, welchen Punkt will der Film jetzt eigentlich machen.
Also der interessante Teil bei John ist ja auch, ne, wie gesagt, er hat sie einfach erwürgt, weil sie schlecht über seine Mutter geredet hat. Wir erfahren, die Mutter ist ja schon tot. Mhm. Also da auch die in Anführungszeichen zerrüttete Familie, ich glaube, die Eltern sind beide gestorben, so war das, ne? Und er lebt ja bei der Tante.
Genau.
Also da eben, ne, keine richtige Mutterfigur, und dann hat er später diesen figürlichen Ersatzvater in Feck. Und genau, er bringt die eine Frau um, seine Mutter ist schon tot, die Freundin bringt er um, hat die Tante noch. Dann von Matt die Mutter, die auch so völlig auf verlorenem Posten ist. Also wenn dann hier heißt der auch Tim? Nee, wie heißt denn der andere? Ich habe schon vergessen. Der Stiefvater sozusagen, der damit wohnt und die Miete quasi bezahlt und deswegen da leben darf.
Ja, ja.
Ja, guck mal, hier, du musst sie richtig erziehen. Ja, wieso? Dein Vater hat dich doch auch nur geschlagen. Ja, aber hat ja gewirkt. Also dieses kalte Mittelerziehung.
Das Dialog fand ich auch. Naja.
Und die Mutter ja auch in so einem, scheint ja Krankenschwester zu sein. Also eigentlich auch ein Beruf, in dem man eben gibt und sich um Menschen kümmert.
Ja.
Und die einzige, oder na gut, die einzige weibliche Figur ist übertrieben, aber die kleine Schwester, die kleine Tochter, das ist die Zuneigung erfährt.
Mhm.
Oder, na gut, von Timmy wird sie halt, kriegt sie die Puppe gemordet, aber Matt kümmert sich um sie, ist immer sehr positiv zu ihr. Bei der Mutter ist er eher so ein bisschen gemischt, da hat er manchmal auch so einen kurzen Anflug von, ja stimmt, das ist echt ganz schön scheiße, wenn Tim weg ist, ich kümmere mich um ihn so ungefähr. Und dann müsste man bei Clarissa und so nochmal gucken, die erfährt natürlich von Matt eine ziemliche Zuneigung. Aber was du sagst, Elaine schmeißt sie aus dem Auto, und ich bin mir jetzt sicher, ob das davor oder danach war, wenn sie da bei dem anderen Typen noch klopfen und der mit der Schrotflinte der Vater kommt. Und dann sitzen sie alle drei wieder im Auto und dann, ja, du hättest nicht Bitch schreien müssen oder so.
Ja,
irgendwas,
ja, genau.
Musste ich ja schreien.
Ja,
so dieses, ja, schreit doch einfach, huhu, hier, warte doch mal kurz.
Er meinte dann noch, ich konnte in der Kürze der Zeit nicht nach der richtigen Formulierung suchen.
Das ist bescheuert.
Deswegen musste ich jetzt hier, im Deutschen hat er Vibe genannt, irgendwas mit Vibe.
Ja, genau.
Ja.
Im Original ist, glaube ich, fucking Bitch oder so.
Okay, das ist auch noch expliziter.
Ja, also das war auch so. Aber genau, ja, stimmt schon, ne? Dieses Formel. Fack, der ja seine Freundin anscheinend auch erschossen hat.
Mhm.
Und jetzt eben mit einer etwas anderen Frau zusammenlebt. Ja, also das sind schon sehr nicht so teilenswürdige Vorstellungen von Menschlichkeit.
Ja, richtig. Und das, was Julius, du vorhin angesprochen hast, das finde ich halt auch fragwürdig, warum wird diese Leiche so oft full front nackt gezeigt. Ja. Muss es wirklich sein?
Also irgendwann dachte ich mir auch so, komm Leute, wir wissen es jetzt. So, ne? Also das fand ich dann auch irgendwann unangenehm.
Also ich finde es auch hart an der Grenze manchmal, so ich auch so, oh ja, aber andererseits ist auch wirklich so ein bisschen dieses, vielleicht weil ich auch jetzt gerade nicht hingucken will, ne, und da entlässt mich der Film eben nicht. Der sagt ihm, du, hier, die ist immer noch tot, du, da hat sich nichts geändert, und die sieht jetzt eigentlich sogar noch schlimmer aus. Dann kriegst du diese Aufnahme von dem riesigen Daumennagel immer noch mal, ist
ja
so groß. Und dann, aber sie verfällt ja sozusagen auch, also sie wird dann deutlich bläulicher beim zweiten oder dritten Mal.
Oh ja, ja.
Und da greife ich jetzt auch mal voll bis zum Ende vor. Das finde ich einen sehr starken Kontrast eigentlich. Dann nämlich, wenn wir sie das letzte Mal sehen, wirkt sie enorm lebendig, finde ich. Und gerade auch, wenn ich daran denke, wie mir die lebenden Figuren bis dahin gezeigt worden sind und sie dann sehr helle Kleidung dort angezogen bekommen hat und ich glaube ein kleiner Blumenstrauß noch eben, wie man das da eben alles immer ausstaffiert und sie zurechtgemacht worden ist, und das so darzustellen, also jetzt ist sie lebendig oder jetzt lebt sie, wie gesagt, im übertragenen Sinne, fand ich auch nochmal eine sehr interessante Schlussnote dann.
Das stimmt. Woraus ich ja irgendwie so gar nicht schlau geworden bin, ist die Beziehung zwischen Feck und John. Oder vielleicht mal anders gefragt, wie habt ihr denn Feck als Person so wahrgenommen?
Ja, der hat ein hartes Leben schon gehabt auf jeden Fall, ne? Dieser Motorradunfall, was er da sagt, und ich wahrscheinlich einfach wegen Apocalypse Now, und so denke ich mir, jetzt Veteran, und aber nein, er hat ja gesagt, Motorradunfall. Ich musste auch immer dran denken, ich weiß nicht, wie ihr da die Filme kennt, hier Outsiders und vor allem Rumblefish. In Rumblefish spielt er noch mit, habt ihr die mal gesehen?
Nee, zufällig? Nee, sagt mir gar nichts.
Also es hatte, wir hatten damals im Schulunterricht von der Susan Hinton, S.I. Hinton, die hat 3 oder 4 Heftchen geschrieben, The Outsiders, und den habe ich dann irgendwann mal gesehen, und das ist irgendwie so Francis Ford Coppola hat mit Matt Dillon und noch 3, 4 weiteren Gesichtern hat er eben The Outsider und Rumblefish gemacht. Mhm. Rumblefish auch großartig von Mickey Rourke da, und da spielt Dennis Hopper eben auch einen Vater, und deswegen musste ich da auch immer dran denken, und hier ist er eben auch so eine, einerseits irgendwie eine Art Vaterfigur, andererseits auch so der Blick in die Zukunft, was aus John werden könnte. Ne? Er sagt das ja nochmal, was soll ich denn machen? Soll ich hier wegfahren und dann werde ich 20 Jahre in einem Loch stecken, und wie du werde ich wie du? Mhm. Ne? Also dass er da sozusagen sieht, was aus ihm werden könnte. Und ja, also bei allem, was er so schräg wirkt und sonst wie der Fact, ist er eben der trotz allem noch so eine Art Moral bemerkt, und weil er derjenige ist, der merkt, wenn John sich ihm dann öffnet, hier, ich habe sie umgebracht, weil ich die Macht über sie haben wollte und ne, groß und so, und der merkt eben, nee, der zeigt keine Reue, kein irgendwie, es war falsch, und auch wenn ich dann in dem Moment so ausgetickt bin oder so, der merkt eben, ja, das wird bei dem auf keinen Fall besser, es wird wahrscheinlich nicht gleich bleiben, sonst wird eher noch schlimmer werden, und kann man natürlich auch nochmal darüber reden, ob Todesstrafe richtig ist. Ist sie natürlich nicht. Aber der dann eben entscheidet, ja, nee, John, also Samson, das geht auch nicht. Und deswegen fälle ich hier diese Entscheidung. Und er sagt das ja dann im Krankenhaus da irgendwie. Ich habe einen guten Freund verloren.
Ja, und das verstehe ich halt nicht. Also ich verstehe alles bis dahin, aber warum bezeichnet er ihn als Freund? Das ging wirklich nicht in meinen Kopf.
Ich habe auch diese Entwicklung nicht so sehr mitverfolgen. Also das wurde mir nicht deutlich genug gezeigt.
Aber vielleicht sehe ich das auch wieder zu realistisch und denke mir so, okay, eine Freundschaft ist für mich was ganz anderes als das, was ihr beide hattet. Und vielleicht ist es im Film einfach wieder als hohle Phrase, die letztlich nichts bedeutet, gemeint.
Ich fand auch die Zeit, die sie miteinander verbracht haben. Also es war jetzt nicht so eine Zeit, wo ich mir so im Nachhinein denke, wow, das war echt eine
bindende Phase.
Eine bindende Phase, genau, wo man das auch, also das war einfach viel zu kurz. Also eigentlich hat er ja nur auf den aufgepasst, so währenddessen hier Lane versucht hat, ihn da irgendwie ins Ausland zu bringen, also irgendwie Benzin aufzutreiben und so weiter. Ja. Um mit ihm zu flüchten. Und es war ja nur diese kurze Phase. Und dann will mir der Film irgendwie weismachen, dass sie da jetzt eine Freundschaft aufgebaut haben. Oder dass er eine Vaterfigur geworden ist für den John. Also das kam mir einfach zu kurz.
Also dieses, ne, er ist ein Freund oder hier, you're my friend, wie gesagt, das sagt er ja schon zu seiner Waffe, das sagt er zu Ellie, das sagt er quasi zu jedem. Ja, also da kann man dann vielleicht das eben darüber ein bisschen einordnen, dass man eben auch merkt, jetzt eben, eigentlich der Typ ist auch völlig verloren. Der Mensch, den er um sich hat, das ist eine Gummipuppe. Und das sagt er.
Und selbst die wird eben genommen.
Ja, und es gibt ja einmal dann irgendwie auch diesen Moment hier, wenn John ihn dann so fragt, hier, bist du eigentlich ein Psycho? Bist du völlig fertig? Ne? Ich meine, lebst du mit der Puppe? Und dann sagt er ja, das ist eine Puppe, ich weiß das. Ja. Schatz, das wissen wir doch. Und ich danach dann sage gleich wieder, oh. aber das ich, also so wie ihn dieser Mord und auch der Verlust des Beins ordentlich mitgenommen hat, auch das ist ja so ein richtig schwarzhumorig dieses Jahr. Ich habe da noch gedacht, vielleicht können sie es wieder annähen. Ist da noch Bier in der Dose? Dann kam der Krankenwagen und der ist über das Bein rübergefahren. Also diese, ist so ein bisschen wie bei Gremlins, wenn sie dann erzählt, was mit ihrem Vater passiert ist. ihr Weihnachtsmann-Trauma. Genau, dass er also wirklich schon ziemlich viel mitgemacht hat in seinem Leben und dass er auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen hat, aber dass er trotz allem eher noch als eben diese Jugend, die da jetzt rangezüchtet wird, groß wird, eher noch diesen moralischen Kompass besitzt, um zu merken, also das war falsch und ich verstecke mich aus gutem Grund, aber ich merke, oder genau, ich weiß, dass das falsch war und dass das mit dem John auf jeden Fall nicht besser wird.
Also vielleicht ist mein Fehler wirklich gewesen, das alles zu sehr für bare Münze zu nehmen und nicht abstrakt genug darüber nachzudenken. Weil wenn man überlegt, okay, selbst John, der sich ja wirklich total unmenschlich verhalten hat, selbst den bezeichnet er noch als Freund, könnte man ja auch so lesen, selbst in dem sehe ich noch Menschlichkeit. Mhm. Wobei das dann wieder mit der Waffe als Freund nicht so richtig einhergeht. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja, dann kommen wir doch mal zur Figur des Matt, würde ich sagen, oder? Da haben wir jetzt immer mal wieder drüber gesprochen, aber noch nicht so richtig. Julius, sag doch auch mal was.
Ja, was soll ich denn sagen dazu?
Möchtest du wie Matt sein?
Ich bin ja nicht so komplett begeistert von diesem Film.
Möchtest und du Matt sein?
Also, ja, Matt wird ja so eingeführt. Also, das hat mich ja so erinnert an die Figur, den wir schon davor besprochen haben, Brotherhood of Justice.
Aha, hast also du den eigentlich gesehen?
Max? Gesehen habe ich den nicht, aber ich habe den Podcast gehört.
Okay, okay, gut, dann weißt du ja so ein bisschen, was das für eine Figur war. Und da war ja auch so ein bisschen so derjenige, der so ein Fünkchen Moral so mitgebracht hat. Mhm. Also ne, die anderen sind, auch bei Brotherhood of Justice waren ja die anderen so ein bisschen, die so auf Krawall aus waren und das dann so ein bisschen zu sehr übertrieben haben und er dann auch quasi eigentlich seine Truppe verraten hat an die Polizei. Und das war jetzt hier genauso. Also er hat ja dann auch irgendwann so nachgegeben, hat auch das reflektiert und konnte dann auch nicht mehr mit diesem Geheimnis leben.
Mhm. Man könnte aber sagen, dass er zumindest in Brotherhood of Justice ein höheres Level in der moralischen Entwicklung erreicht hat als hier. Weil hier hat er wirklich so gehandelt, okay, rational ist es wahrscheinlich falsch, ihn nicht anzuzeigen, aber warum er das jetzt gemacht hat, konnte er ja auch nicht so richtig
sagen. Konnte er nicht wirklich, ich glaube so, das ist vielleicht so tief in seinem Inneren so, dass er dann doch noch ein bisschen Menschlichkeit oder Moralverständnis besitzt.
Also ja, das würde ich eben genau nicht sagen. Ich würde sagen, das ist hier eher so aus so einer rationalen Entscheidung heraus. Ich sollte das machen, also mache ich es mal, aber warum, die Sinnhaftigkeit dahinter geht mir verloren oder habe ich einfach gar nicht. Oder entwickle ich erst im Laufe des Films.
Ja.
Ist ja dann auch der Lehrer hier, dieser Burkwaite, der dann eben sagte, ja, wir, unsere Ideale hier, 68er, ne? Und das eben so als Gegensatz, wir hatten ein Ziel, eine Wertvorstellung, und dann kommt ja die Frage von dem Streber, sage ich jetzt mal, aber ist Gewalt nicht schlecht eigentlich? Und du verstehst den Punkt nicht, Junge. Ja. Ne, also dass da eben diese Werte und Ideale irgendwo da und ist dieses Ziel und dann kann man eben streiten über den Weg und hier bei denen ist eben so dieses, da ist nicht das Ziel oder so, da ist eher das Weglaufen, das Wegwollen.
Ja.
Und Matt ist ja auch derjenige, der da zum Anfang eben vorschlägt, wir können nach Portland oder Oregon, ich wechsle das immer, vielleicht ist Portland auch in Oregon. Würde ihm auch sagen, ja, so eine, auch ihm fehlt dieses Moralverständnis. Er hat vielleicht durch die, in Anführungszeichen, Erziehung der kleinen Schwester so einen gewissen Punkt, den man ihm noch geben könnte.
Mhm.
Er wirkt nicht komplett moralisch verfallen, aber er ist definitiv auch kein uneingeschränkt sympathischer Typ, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ne? Und das
naja, es ist ja auch so, also er kann ja noch nicht mal beschreiben, wie die Beziehung zu Jamie war, ne? Also der wird ja auch gefragt, so, war das deine Freundin, ne? Hast du da irgendwie, wie ist deine Beziehung? Und er weiß es ja auch nicht, also er sagt ja auch, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht war sie eine Freundin, ich kann es nicht sagen, ne? Also.
Und in der Hinsicht musste ich wieder an American Psycho oder generell die Romane von Bret Easton Ellis denken.
Ja.
Kennst du die zufällig, Max?
Also American Psycho habe ich gesehen zumindest.
Okay, also in seinen Romanen gibt es halt auch immer super viele Personen, die einfach auch überhaupt keinen moralischen Kompass haben, die überhaupt nicht in der Lage sind, irgendeine Art von menschlicher Bindung einzugehen, die, ne, wie bei American Psycho auch nicht wissen, wer da vor einem steht, weil die sehen sowieso alle gleich aus und es ist völlig egal, wer da vor einem steht. Hauptsache, die haben irgendwie den gleichen sozialen Status wie ich, weil dann lohnt es sich, mit denen zu interagieren. Und da muss ich so ein bisschen dran denken und das hat mir dann wieder gefallen.
Ich meine, ich weiß gar nicht, American Psycho ist doch Mitte 90er, ne?
Ende oder? Der 90er, also.
Ende 90er, so, wenn wir jetzt eben davon ausgehen, hier, Keanu Reeves ist in dem, oder der Matt ist so 15 bis 18, so grob geschätzt. Und wenn Ende der 90er ist er dann vielleicht auch in dem Alter von Patrick Bateman. Ich weiß jetzt nicht, wann der Roman eigentlich rauskam, das müsste man auch nochmal gucken, aber ne, vielleicht, ja, das ist dann eben, wird dann vielleicht aus einem, aus dieser Generation, der ein bisschen mehr Geld hatte oder so, aber.
Vielleicht ist es auch so schlecht nachzuvollziehen, weil wir auch nicht in dieser Generation aufgewachsen sind. Also wir sind ja dann schon etwas später.
Und oder mit anderen Werten eben. Also ich denke immer, ich habe eine sehr, sehr verwöhnte, sehr privilegierte Kindheit gehabt. Mir hat es an nichts gemangelt. Dass es also für mich eine andere Lebenswelt ist, auf jeden Fall. Und ich bin auch nicht so der Metal-Fan oder so. Slayer ist bei mir jetzt nicht die Nummer 1 Musik, aber wer da eben was mit anfangen kann, wird da mit Sicherheit auch seinen Spaß haben.
Ja. Der Flappert, der Timmy hat ja immer so ein T-Shirt angehabt.
Genau, und Iron Maiden trägt John dann noch rum und so.
Mhm.
Ja. Ja.
Ja, und dann kommt es zu ersten romantischen Gefühlen.
Ach so, ja, genau. Es kommt ja natürlich, das war ja auch wieder so eine Parallel zu Brother of Justice, da hat er ja genauso, ne, so eine Romanze dann am Start gehabt, oder die sich halt entwickelt hat im Laufe des Films. So auch hier in dem Film, also der Matt hat dann mit der, wie hieß sie? Clarissa, genau, irgendwas dann angefangen.
Was ich aber gut fand, ist die Initiative komplett von ihr ausging.
Ja.
Das habe ich so in so einem Film nicht erwartet. Und das fand ich, also sie ist sowieso eigentlich eine, finde ich, recht untypische Frauenfigur, weil sie ja oft sagt so, ach, dann lass uns doch einfach mal rauchen, lass uns mal kiffen, genau. Und hier, ich mache jetzt hier mit dir rum und ich bestimme jetzt, dass wir draußen die Sterne angucken gehen und so. Das fand ich eigentlich ganz
erfrischend. Also die war jetzt keine so, die dann die ganze Zeit das verteufelt, das ganze Schlechte so. Ne?
Nee, und die auch nicht nur eine Mitläuferin ist, sondern halt selber agiert.
Genau, ich fand ja auch einer der besten Sätze. Also es gibt ja dann auch eine Sexszene, ne, nachdem sie ein bisschen dann mehr miteinander gehabt haben. Und ja, diese Sexszene ist auch wirklich, also von der Inszenierung, ich musste schon lachen. Ich weiß nicht, ob das war so unfreiwillig komisch. Und dann nach dem Akt, da sagt dann halt Matt zu ihr so, also fragt sie dann, ja, und jetzt heiraten wir oder was? Also wir haben es ja auf Deutsch geschaut, ne? Also da hat er das so gesagt. Und dann antwortete Clarissa darauf so, nein, lass uns doch lieber eine Tüte rauchen. So.
Ja. Genau, sehr mehrere Punkte. Also die Sexszene, die finde ich an sich, also diese Abfolge der Handlung finde ich total stark, weil das ja diese Parallelmontage ist mit John, der da sagt hier, ne, ich wollte die Macht über sie haben und ist ja einerseits so dieses, der kurze Moment des Voyeurismus, ne, ah, da haben jetzt welche Sex, oho, oho, und dann wird das aber hart gegengeschnitten mit dem Erwürgen, ne, und total verstört dadurch. Dann, wie gesagt, ist da das kleine Problem des Keanu Reeves tut so, als hätte er Albträume oder so. Also,
ja, und das fand ich halt so witzig. Ne,
also mit geschlossenen Augen seinen Kopf hin und her bewegt, also das ist nicht seine Sternstunde, definitiv. Ich hoffe, er hat vielleicht trotzdem ein bisschen Spaß bei der Szene. genau, also das, ne, also auf dem Papier ein sehr starker Moment, so dieses Gegenschneiden mit hier die Macht haben und dann ist sie aber diejenige, die ja oben liegt beim Sex.
Ja.
Und dann hinterher eben wieder diese Frage, ja, was sind eigentlich so die Ziele im Leben? Ne? Jetzt wäre eigentlich so quasi hier, das typische Bild ist natürlich, man zieht zusammen, man heiratet und dann kommt aber diese Generation hat was anderes im Kopf, die möchte einfach jetzt erstmal eine Tüte durchziehen.
Ja.
Ne? Also da auch wieder, das eben so auf einen völlig anderen Punkt bringt. Ich glaube, der Lehrer sagt das auch einmal irgendwie so, ne, ja, Mädels, Frauenrechte, so gut wie es ist, aber von euch wird jetzt auch erwartet zu arbeiten und dann später eben Mann und Kinder und sowas. Aber das ist, also ich glaube, wenn du da gelacht hast, das mag vielleicht dann auch ein bisschen unfreiwillig komisch wirken, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall auch, es ist durchaus auch ein humoriger Moment, natürlich. Also das ist schon ein bisschen auf den Witz auch gemacht, finde ich. Ich glaube nicht, dass das so völlig unintendiert war. Ich dachte halt einfach nur,
also wer hat denn so Sex, also der dann auch mit geschlossenen Augen, also wer macht denn sowas?
Was, Julius?
Also mit so geschlossenen, nein, aber halt so, also wie er, dann wie so Albträume. Also
das, ja, das war das Komische, dass er...
Genau, also dann auch so seinen Kopf so bewegt hat. Ich dachte mir auch so, nein, komm, Junge.
Ja. Nee, aber ich stimme dir völlig zu, dass der Dialog danach auf jeden Fall humorisch auch wirken soll. Und die Wirkung hat er nicht verfehlt.
Ja, genau.
Ja, ich bin mit meinen Aufzeichnungen, was jetzt die Handlung des Films angeht, eigentlich schon relativ am Ende. Ich fand eine Szene noch wirklich gut, da habe ich sogar aufgeschrieben, beste Szene für mich. Im Klassenzimmer haben wir ja ganz am Ende nochmal eine Szene, wo der Lehrer, finde ich, sehr, sehr grenzüberschreitend agiert.
Ja, cute.
weil er eben auch diese auslassende Reaktion der SchülerInnen kritisiert und dann dieser Streber sich einschaltet, der etwas von der Verrohung der Gesellschaft faselt. Und der Lehrer dann einfach nur meint, halt die Klappe, Kevin. Und das fand ich wirklich von der Art des Humors halt total schwarzhumorig, wirklich sehr, sehr gut und fasst eigentlich, finde ich, das Thema des Films nochmal ganz schön zusammen.
Ja, der Lehrer, der war auch irgendwie so, ne, dieses, ich sag euch jetzt mal, wie ihr euch zu fühlen habt und so, aber genau. Eigentlich ja selber auch, warum ist er denn dann da? Also gut, können wir sagen, ja, irgendwie Betreuungsperson oder so, aber... Also es liegt natürlich ein Fünkchen Wahrheit da drin, so dieses, ne, wenn ihr wirklich trauern würdet, dann würdet ihr jetzt nicht einfach normal Unterricht machen und so. Und sieht ja auch wirklich aus. Das ist schon krass.
Ja.
Ja, und die Frage, die sich der Lehrer gestellt hat oder der Lehrer an die Schüler gestellt hat, das dachte ich mir ja die ganze Zeit so. Also ich dachte genau. Mir auch so, ja, was, warum? Warum kommt da nichts so Nachvollziehbares? Ja, also das fand ich dann eigentlich nochmal ganz gut so, dass der Lehrer so diesen Zuschauer dann eigentlich wiedergespiegelt hat. Also ich denke mal, dass die meisten Zuschauerinnen so denken wie der Lehrer, ne? Also dann auch so sich die Gedanken stellen, warum tun die nichts?
Ja, also ich kann mir durchaus andersherum auch vorstellen, dass eben, also vielleicht nicht in jeder einzelnen Moralvorstellung so, aber dass es durchaus eben die Jugend auch gibt, die eben gern Metal-Musik hört und eben andere Sachen im Kopf hat auf jeden Fall. Ich meine, hat wahrscheinlich jeder so in der Schule und nicht immer direkt Bock auf den Lernstoff und unterschiedlichen Ausprägungen, aber dass das, ja, ne, ich habe das Gefühl, uns dreien fällt es ein bisschen schwerer, sich da jetzt so rein zu versetzen, würde aber trotzdem nicht sagen, dass es die Figuren an sich wahrscheinlich, dass es die nicht geben würde oder, ja, Punkt.
Genau. Ja, wir können ja einfach nur schlecht nachvollziehen, weil wir nicht so aufgewachsen sind, glücklicherweise.
Ja. Ja, wollen wir noch das Ende spoilern? Oder vielleicht...
Ich habe es ja schon gemacht. Ich habe schon gesagt, was die letzte Einstellung ist.
Ja. Genau, also... Aber... Ja, also... Der Tim, der ist ja eigentlich auch noch auf einer Rachemission, das hat man jetzt noch gar nicht so richtig beleuchtet, dass er eigentlich umbringen will.
Genau, er hat ja mitbekommen, wie der Matt diese Truppe verpfiffen hat.
Wobei das letztlich nie,
er hat
Matt dann gegenüber Clarissa, sagt er es einmal, ne? Aber davor bleibt es immer noch so dezent im Wagen, also es wirkt natürlich schon so, als würde er irgendwie was unternehmen, und klar ist er noch bei der Polizei, Blödsinn. Ich streiche das.
Genau, also und deswegen zieht er halt los, also auch mit der, mit einer geklauten Waffe und,
ja. Na, mit der Waffe von
ist es auch von Feck, ne, die Waffe, ja, genau. Ja.
Genau.
Ja, und konfrontiert ihn dann und Dings Matt wiederholt ja dann immer, naja, ich bin doch dein Bruder, das kannst du doch nicht tun und so. Und
dann kommt es tatsächlich zu einer Versöhnung.
Genau.
Ich habe das nicht kommen sehen. Ich dachte wirklich, der muss noch dran glauben.
Ja.
Ich habe das tatsächlich ein bisschen negativer alles noch.
Zeigt eigentlich auch, wie doll man dem das abnimmt, dem Tim.
Ja, voll.
Wie er spielt vor allem. Ja. Und ist dann in dem Moment eben der kleine Lichtblick, die leise Hoffnung, die vielleicht doch irgendwie besteht bei diesen Figuren, oder zumindest eben bei Matt und Tim. Und,
ja,
genau.
Das ist eben noch ein bisschen was wird. Ich meine, eine Gegenfigur zu diesen bisschen ziellos umherstreuenden ist ja, glaube ich, der Mike. Ich meine zumindest, dass er Mike heißt, der in dem Burgerladen arbeitet und der ja tatsächlich eher schon so dieses Bewusstsein hat. Also auch dieses, du, ich arbeite hier, ich will Geld verdienen, ne? Ich habe eben mein Ziel und mein Auto fahre nur ich. Auch ein herrlicher Gag, so dieses, ja, da lasse ich niemanden anderen fahren, zack. Das weißt du halt selbst. schöner Schnitt in dem Moment, also auch gut getimt. Genau, dass der eben so ein bisschen der Gegenentwurf ist, wobei auch er natürlich letztlich schweigt, nachdem er es erfahren hat, ne? Aber der auch deutlich eben schon macht, also das, da kommt er erstmal gar nicht mit klar, da diese Leiche zu sehen, das schon ist für ihn verstörend. Aber dann eben auch irgendwo zu sagen, dieses immer sehr, sehr hart an der Grenze bei Drehbüchern, so dieses, wir dürfen niemandem was erzählen, sonst werden wir alle sterben. Und so. genau, der ist so ein bisschen der Gegenentwurf vielleicht dazu, ja. Kann man natürlich auch sagen, ist das jetzt der super Job, den er da hat oder so, aber er versucht eben irgendwie was aus sich zu machen. Ne? Und er hat auch im Vergleich ein ordentliches Auto, im Vergleich eben zu diesem Ultra-Volkswagen, den Lane fährt und auch Fax Auto, glaube ich. Auch das ist ja so eine Szene, ne? Wirklich, wo man nicht anders kann, als kurz zu lachen, aber dann auch irgendwie wieder denkt, jetzt fährt Tim da mit seinem kleinen Kumpel dieses Auto.
Mhm.
Alter, ne? Und der Junge kann wirklich so knapp die Lenkrad-Oberkante sehen, aber irgendwo ist es doch, ja, so dieses, in dieser Welt ist das möglich, ja doch, ich glaube dem das, auch wenn das irgendwie lustig aussieht und dann auch diese Momente wieder kommen, weil Tim einfach so dermaßen überzeugend spielt und auch so wirkt. Wie gesagt, ich hatte auch bei Near Dark ist eben der Punkt, da spielt er ja ein Kind oder er ist äußerlich ein Kind, aber den Geist eines mittlerweile über 100 Jahre alten oder vielleicht sogar 1000 Jahre alten Menschen, also auch da eben so wise beyond his age, wie es immer heißt hier, ne? Also, und auch hier wirkt er irgendwie so, als würde er in einem zu kleinen Körper stecken, als wäre er eigentlich schon weiter, ob er dann wirklich diese Klugheit besitzt, nochmal eine andere Sache, aber der irgendwie so lebenserfahren wirkt, als wäre er schon eben 20, 50 und nicht 12.
Ja, das stimmt. Ja, Habt ihr noch was zu sagen oder sollen wir zu einem Fazit kommen?
Also ich habe nichts mehr zu sagen.
Okay. So zwei, drei Sachen. Ich habe einmal der Name Fack, ne, ist ja auch ziemlich dicht an Fuck dran. Da frage ich mich auch, ob das irgendwie so eine Rolle gespielt hat. Aber vor allem, ich muss ja noch den Simpsons-Punkt ziehen. Stimmt, und zwar gibt es, ich konnte mich an die Szene noch erinnern, ich muss aber auch nachgucken, welche Folge und so ist. Staffel 4, Folge 11, die ich mir auch gleich nochmal angeguckt habe. Oh, Schmerz, das Herz, beziehungsweise im Original Homer's Triple Bypass. Geht es eben darum, dass er, weil er sich so schlecht ernährt, hat er Probleme im Herzen und braucht eine neue Pumpe. Und da ist dann einmal das Gespräch so, Dad, also Bart sagt dann so, Dad, du kannst es nicht erschrecken. Wir sind die MTV-Generation, wir fühlen nichts. Aha. Wir sind weder traurig noch enttäuscht. Und wie fühlt sich das an? Und genau so finde ich, oder vielleicht nicht genauso, aber das ist so, finde ich, auf den Kernsatz fast reduziert, das ist genau diese Figuren, die wir da sehen, die eben nochmal auf einer härteren Stufe eben mit Tod und Verderben, aber auch so dieses, wir fühlen irgendwie nichts, wir sind so reizüberflutet oder wir könnten alles haben und alles liegt für uns da, aber ja, uns fehlt irgendwie diese Orientierung eben, der Kompass, der ist nicht da und das daran musste ich eben sehr stark denken, auch wenn es dann eben deutlich humoriger ist in solchen Momenten. Wie fandet ihr denn Keanos Kleidung?
Ja, also
speziell, okay, dann mach ich's speziell, also gerade sein Rücken, seine Jeansjacke mit diesem Totenkopf und darüber
aufgeklebt, der hatte das
Peace-Zeichen.
Richtig, ja.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, weil er hat ja so lederne Ärmel, ob er darunter noch eine Lederjacke trägt und darüber eine Jeansweste oder ob das ein Teil ist. Ich fand es auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Und ich fand den Totenkopf tatsächlich ein bisschen klischeehaft, aber das hat ja letztlich auch wieder gepasst, weil so richtig Interessen haben die ja auch nicht. Also kann man sich auch eine klischeehafte Weste anziehen.
Ja, auch dieser Gegensatz Peace-Zeichen und Totenkopf. Also ich frage mich auch, ob ihnen das so bewusst ist, was er da für ein Zeichen eigentlich drauf hat. Also kommt mir so ein bisschen wie Born to Kill hier von
Dings, bei Full Metal Jacket.
Full Metal Jacket, Born to Kill und dann auch Peace-Zeichen. Ja.
Ich mochte aber sein Batik-Shirt, muss ich sagen. Das hat mir gefallen.
Vielen Farben.
Ja.
Ich finde auch dieser Totenkopf, natürlich ist das sehr sehr, sehr direkt und sehr deutlich, aber diese Widersprüchlichkeit, ne, Tod und Frieden, so in der Form passt das ja eigentlich irgendwie gar nicht zusammen, aber eigentlich passen auch diese ganzen Figuren in dem Haus da auch nicht zusammen, mit dieser Mutter, die es irgendwie versucht, und Matt, der auch irgendwie ein bisschen was für seine Geschwister fühlt und auch für die Mutter zu einem gewissen Grad. Dieser Ersatzvater, der da ist irgendwie und auch eigentlich gar nicht, der auch nicht mal vorgibt, irgendwie ein Vater sein zu wollen, ne? Gerade wenn er dann sagt, hier, du musst sie erziehen, deine Kinder, diese Monster.
Ja.
Hab ich nicht in die Welt gesetzt. Also auch dieses völlige Wegschieben von Verantwortung und so.
Ja.
Ja, schon krass. So, jetzt gucke ich nur auch nochmal kurz hier auf meinen Zettel. Ach, oh, das Allerwichtigste haben wir noch gar nicht gebracht, den super mega riesen hört ihr, Wimaf war weg, Wiedersehen macht Freude?
Nein.
Von Maria Lorenz?
Ich kenne den Podcast, hab den aber selber noch nicht gehört.
Also sie sind ja so eine riesen Lindenstraße-Fans. Und habt ihr denn euch vielleicht auch beim Vorspann oder so mal gewundert, von wem da die Musik ist? Habt ihr das?
Ach ja, also diese eine Musik kam mir total bekannt vor. Also ich dachte auch mir, kommt da jetzt Lindenstraße oder was? Weil in einer Szene kommt dann halt.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja.
Ich dachte mir auch so, das hört sich fast eins zu eins so an. Natürlich hat es dann so ein bisschen variiert, aber ich dachte mir auch so, also dieses ich kann das jetzt nicht so richtig nachmachen.
Das ja,
na,
ja, Max, erleuchte uns.
Ich kenne ich habe die Titelmelodie von der Lindenstraße auf jeden Fall nicht im Kopf. Ich bin auf jeden Fall über den Komponisten gestolpert, weil ich so dachte, Jürgen in einer amerikanischen Produktion, also Jürgen Knieper, wer ist das? Mal gucken. Und dann, 1000 Folgen Lindenstraße, das ist der Komponist der Titelmelodie. Und ich so, geil. Und der Regisseur erzählt ihm auch, also für die Musikaufnahmen ist der nach Berlin geflogen, in die Hansa-Studios. Also er hat gesagt, naja, wie das ist. Und dann meinte er so, ja, und das war eben damals noch auf der anderen Seite der Mauer oder bisschen auf der Seite der Mauer. Und ich so, oh ja, stimmt, 80er ist ja noch, wir haben ja noch gar nicht geeintes Deutschland. So krass, ja. Ist auch so. Aber ich bin einfach über diesen Namen gestolpert und dachte so, Jürgen? Und musste dann eben nachforschen und ja, die Lindenstraße. Wer hätte das gedacht, dass Keanu Reeves so nah an der Lindenstraße war?
Das ist krass.
Ich dachte mir auch schon, so ein Deutscher, der da die Musik gemacht hat, weil ich habe ja auch den Namen gelesen, so Jürgen Knieper. Ich dachte mir auch so, okay, sicherlich ein Deutscher oder ein Österreicher.
Ich meine, ich bin ja so ein bisschen Tangerine Dream, bin durch Filmmusik auf Tangerine Dream gestoßen und dann auch so, das sind auch Deutsche oder die kommen ja aus Deutschland und haben aber auch eben viel Hollywood-Filme gemacht und so. Und dann eben auch das hier so zu erleben. Und der hat anscheinend eben auch sehr viel mit Wim Wenders zusammengearbeitet und dann aber auch so ein paar Leute da mitgenommen. Wie gesagt, halt anscheinend Lindenstraße. Ja, das cool. Hat hier noch so. Und,
also, dass wir diese Verbindung mal ziehen könnten.
Ja, ne?
Von Keanu Reeves krass. Zur Lindenstraße, das hätte ich nicht gedacht. Sehr, sehr cool.
Das nichts für das nächste Mal Smalltalken, wenn Kontaktsperre und so irgendwann mal vorbei sind.
Oh ja.
Hat man tolle Fakten, die man so droppen kann.
Das stimmt.
Ich gucke nochmal kurz hier auf meinen Zettel, aber ich glaube, ich habe jetzt auch hier so.
Ich glaube, ich werde das auf der nächsten Skype-Party dann droppen.
Ja, mach das.
Ich hatte mir hier noch irgendwie aufgeschrieben, was mit gestelltem Sex, mit dem Blowjob, aber.
Ach, die Szene, oh, die fand ich super unangenehm. Du sprichst die Szene an, wo Feck und John am Ende, oder relativ am Ende am Fluss sitzen und John sich die Ellie packt und da Oralsex nachstellt. Ich fand das so unangenehm. Ich dachte die ganze Zeit, hör bitte auf. A, ist es prinzipiell unangenehm und B, ist die Ellie auch irgendwie eine Bezugsperson für den Feck und er muss das jetzt mit ansehen und ich fand das einfach, ich wollte es nicht sehen.
Ist eigentlich auch interessant, dann fällt, also habe ich jetzt gerade so den Eindruck, ne, dass John behandelt diese Gummipuppe wie eine Puppe, wie ein Ding, ne? Und für Feck ist das aber viel mehr. Für den ist das eben eine echte, quasi die lebende Figur, zu der er eine Beziehung, mit der er ja auch tanzt und diese ganzen Geschichten, was ja auch nochmal gezeigt wurde, kurz in einer anderen Szene. Wie das eigentlich, ne? Also John behandelt sie eigentlich so, wie man wahrscheinlich eine Gummipuppe behandeln würde, ne? Das ist halt, man tut so, als würde die irgendwie sein oder so und dann macht man eben alle möglichen Sachen, stellt man mit ihr an. Wahrscheinlich, ich hab's nie gemacht. ne? Also, dass da eben auch so dieser Umgang damit. Aber auch wieder zum Thema Frauenbild, ja, vielleicht dann nochmal so ein tiefer Einblick an der Stelle.
Ja, kommen wir dann zum Fazit oder was meint ihr?
Ja, ich kann ja mal anfangen. Also, ich habe ja schon am Anfang angedeutet, dass durch das Lesen von Rezensionen ich nochmal anders über diesen Film nachgedacht habe und jetzt durch den Podcast und deine Einblicke, Max, sich das auch nochmal deutlich gewandelt hat. Ich habe Julius wieder mitten im Film gefragt, so und bei wie vielen Sternen bist du jetzt gerade? Weil es war wirklich so eine Szene, wo ich dachte, ich will, dass dieser Film endlich vorbei ist und da war ich bei 1,5 Sternen.
Ja.
Und ich würde das jetzt aber auch mal ein bisschen aufwerten wollen und auch wieder 2,5 Sterne geben. Also nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, ist mir klar, dass da wirklich wesentlich mehr drinsteckt, als ich zuerst wahrgenommen habe, weil ich eben diese sozusagen Metaebene nicht so richtig greifbar fand und es eher einem schlechten Drehbuch zugeschrieben habe. Ich finde aber dennoch, also ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, das ist ein super guter Film und ich kann den uneingeschränkt empfehlen, das auf keinen Fall, weil ich finde, dass trotzdem die Charaktere nicht gut genug entwickelt sind. Also weder auf einer ernsthaften noch auf einer satirischen Ebene. Ich finde, man hätte das alles noch ein bisschen mehr überzeichnen können. Dann hätte ich da vielleicht auch einen besseren Zugang zu gefunden. So waren die mir halt im Grunde alle mehr oder weniger egal. Wo man jetzt auch wieder überlegen könnte, ist nicht genau das auch die Intention gewesen, dass du auch keine Bindung zu denen aufbaust und du dich als Zuschauer wieder in derselben Situation wiederfindest wie die im Film, weil die halt auch kein Interesse für ihre Umgebung haben. So. Aber ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Satire noch gewünscht. Ja. Achso, warte mal. Und
deine Bewertung, genau.
Ja, genau. Ich habe 2 Sterne gegeben, 2,5 Sterne aufgerundet, sind das 3 Sterne, deswegen gibt es ein 3 Sterne Wow von mir. Wow!
Aber 1,5 Sterne plus 2,5 Sterne sind doch schon 4 Sterne.
Ja, Max, möchtest du oder soll ich jetzt mit meinem Fazit?
Ich mache. Also ich bin, wie gesagt, deutlich positiver eingestellt. Ich habe mir noch, ich glaube, vielleicht lande ich bei tatsächlich 4 Sternen. Das ist gut möglich. Weiß ich noch nicht so ganz genau. Das ist ja auch eher quasi für mich. Ich finde den Film sehr empfehlenswert. Ich hoffe, ihr kriegt irgendwann irgendwie vielleicht nochmal die Gelegenheit, euch den dann im Original anzugucken, weil ich glaube, ich werde versuchen, ihn mir nochmal in der Synchro jetzt irgendwie so nebenbei laufen zu lassen. Dass das enorm viel ausmacht, gerade was eben so die Sprache auch untereinander angeht und gerade auch jemand wie Crispin Glover, ich meine, alle haben halt ihre eigenen Stimmen, das ist ja kein Geheimnis, aber eben Dennis Hopper, der dann auch so manchmal seine Monologe da losfeuern darf und gerade auch bei Tim, bei dem Jungen macht das auch enorm viel aus, wie viel er auch in der Stimme mitschwingt in seinem Auftreten. Ja, die Charaktere sind mir auch eher fremd, aber für mich ist das eben so, ja, die Welt, die hinter John Hughes liegt, hinter eben dem Breakfast Club und sonstigen Highschool-Komödien Mitte der 80er eben und eben diese Gegenwelt dann aufmacht oder zeigt, es ist nicht überall nur Licht, manchmal ist es Schatten, manchmal ist da eben auch viel grau und diesig und schlammiger Fluss, der da lang fließt und ja, also von mir definitiv. Vielleicht nicht unbedingt wegen Keanu Reeves sehenswert, aber ich halte ihn schon für sehenswert, auch wenn ich so ja ein paar, also gar, am ehesten noch am Schauspiel dann tatsächlich ein paar Schwächen sehen würde, wenn überhaupt, aber sonst fand ich den schon sehr, sehr schön. Also schön, in Anführungszeichen schön.
3,5 bis 4 Sterne hast du gesagt.
Wow, yeah!
Und Julius?
Ja, da komme ich noch zu meinem Fazit. Also man hat sicherlich rausgehört, dass ich da jetzt nicht so begeistert war. Na okay, das hat sich jetzt etwas gebessert durch das Gespräch, aber ich finde trotzdem, also es ist jetzt kein Film, den ich unbedingt nochmal anschauen möchte. Vielleicht irgendwann später mal, so in 10 Jahren oder so. und vielleicht dann auch, also dann definitiv im Original, weil die Synchro ist wirklich ganz schrecklich gewesen. Also besonders Keanu Reeves hört sich da wirklich unglaublich schlecht an. Ich fand, so die beste Synchro hatte noch Dennis Hopper gehabt. Und ich fand ja den Jungen auch sehr gut. Also manche schauspielerischen Tätigkeiten, Dennis Hopper, da muss man nichts sagen zu ihm, aber so die anderen, also Keanu Reeves war halt noch so im Aufbau. Man weiß ja auch, dass er nicht wirklich der beste Schauspieler ist, aber da hat er eigentlich eine ganz solide Leistung abgeliefert. Der Junge war auf jeden Fall ein Highlight so von der Schauspielerei. Ich fand trotzdem so die Figuren, ich wurde da einfach nicht warm mit den Figuren. Also wir haben ja auch schon herausgefiltert, dass das auch nicht so die Intention war des Filmes, dass man da jetzt total connected mit denen. Aber das ist halt auch so das Problem gewesen. Ich konnte mich emotional überhaupt nicht reinfühlen in den Film und das hat mir jetzt auch nicht großartig nachhaltig was gegeben. Und Filme, die mich wirklich beeindrucken, sind halt welche, die mich emotional auch mitnehmen. Mhm. Also wo ich dann wirklich so ein Tränchen verdrücke oder so oder die mich wirklich beschäftigen danach. Und das wird jetzt ein Film sein, da weiß ich, der wird mich nicht großartig noch beschäftigen. Mhm. Ich fand das zwar interessant, so den Ansatz, die Idee, aber ich konnte nicht connecten damit, leider. Ja, und deswegen 2 Sternchen. Genau.
Okay.
Ja. Ich würde auf jeden Fall noch kurz, also ihr habt ja gesagt, ihr habt den bei Amazon geschaut, ich habe die Blu-ray, es gibt eben von Camera Obscura, so einem kleinen Nischenlabel, die eigentlich die Italien-Genre Cinema Collection machen und sich da noch ganz anderen Werken italienischer Filmkunst widmen, gibt es eben den Film auf Blu-ray und DVD in der Ausgabe. Sieht super schön aus, hat wie gesagt den Originalton, deutschen Ton, Audiokommentar, noch Extras dazu, 2 lange Interviews. Einmal mit dem Darsteller von John hier, dem Samson, dem Roebuck und dem Kameramann. Eine definitiv uneingeschränkt empfehlenswerte Ausgabe dazu. Und mir fällt gerade noch ein, ihr könnt ja sonst den Trailer ja zumindest mal noch irgendwie irgendwo gucken. Der sollte ja bei YouTube auf jeden Fall sein, da, dass man einen Eindruck kriegt von den Dingsen. Und dann habe ich ja, habt ihr ja noch bestimmt überhaupt nicht mit rechnen können, habe ich hier noch so ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich finde, die in euren Podcast vielleicht könnten. Oder vielleicht entwickelt ihr dann eigene Fragen so. Weil wenn man ja viele Keanu-Filme bespricht, dann sollte man ja vielleicht auch so die Keanuigsten Keanus so rausfiltern. Und genau, also wir können es ja mal durchgehen. Ich habe hier als erste Frage, ist Keanu Reeves die Nummer 1 in den Credits?
Nein, also es kommt ja Endcredits und da ist er an der 2. Position.
Genau, der Crispin. Dann die wichtigen Sätze des Keanu Reeves. Sagt Keanu Reeves, wow. Ich glaube nicht, ne?
Ich glaube auch
nicht. Wir haben es ja auf Deutsch geschaut, also wir können das nicht wirklich nachvollziehen.
Er sagt aber, und schreit so manche Sachen. Ja.
Okay.
Allerdings. Und der andere Satz von Keanu Reeves wäre natürlich noch Guns, lots of guns. Aber das wahrscheinlich auch später. Nein. Ja.
Also hier spielt wirklich nur eine Gun eine entscheidende Rolle und kein Messer, das haben wir auch noch nicht gesagt. Es gibt in diesem Film kein Messer, das eine Rolle spielt. Stimmt. Warum heißt dieser Film so?
Ja, das ist ja auch das Komische, das Messer am Ufer. Ja, könnt ihr euch das erklären?
Wegen River's Edge oder so. Also ich glaube in dem kleinen Text, der bei der Ausgabe, bei der Blu-ray noch mit dabei ist, da ist der Stiegelegger philosophiert auch so wahrscheinlich von Edge, dass man das so als Klinge oder so noch in zweiten Übersetzungen nehmen kann und dann hat der Praktikant beim Verleih das dann eben so entschieden oder so. Oder vielleicht war eben Messer gerade, war gerade im Trend und dann wirkt es nochmal so. Aber auch keine Ahnung, ja. Genau, und sonst gibt es noch Nunchucks, ne? Von dem anderen Bengel. Genau. Es gibt dieses Luftgewehr, womit die auf die Krebse schießen. Der andere Typ, wo sie nachts vorbeischauen, hat eine Schrotflinte. Dann die Pistolen, ja, die diversen Pistolen. Ein paar andere Polizisten ziehen ja auch nochmal, wenn sie dann Fack festnehmen, ja, wenn er da schon am Boden liegt, ihre Knarren. Da kommt schon einiges zusammen, ja. Genau, so, und da kommen wir zur nächsten wichtigen Frage. Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt?
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Er geht ja sogar freiwillig zur Polizei.
So. In diesem Zusammenhang dann auch die Frage, tötet Keanu Reeves jemanden? Das tut er nicht, genau. Andersrum die Frage, wird Keanu getötet?
Nein.
Fast.
Fast. Mir ist schon fast das Herzstück.
Eine Perle Schweiß ran über genau. Deine Stirn.
Das war, auch glaub, der einzige, das war auch der einzig richtig spannende Moment in dem Film, fand ich.
Ja. Aber es wird ja vielleicht bei dem einen oder anderen Matrix-Film dann noch eine sehr philosophische Frage werden.
Oh ja.
Ja, stimmt.
So, und von Tod und Verderben kommen wir jetzt zu den Positiven. Findet Keanu die Liebe, / die große Liebe in diesem Film?
Wir wissen nicht, ob die große Liebe,
würde ich jetzt nicht sagen.
Aber er findet schon Liebe.
Ja, und dazu angeschlossen, hat Keanu Sex? Und das hat er, aber das ist ein sehr... Da hat er noch nicht gut geschauspielert. Oder der Sex war tatsächlich nicht so gut, aber er wirkt ja nicht so, als hätte er dann hinterher, das wirkt ja so, als hätte er sich gefreut.
Ja.
Ganz anders dann natürlich, blickt Keanu nachdenklich in die Ferne?
Also in die Ferne nicht, aber es gibt eine Szene relativ am Anfang, wo er in seiner Schulbank sitzt, während die anderen zur Leiche gefahren sind und er sich so ein bisschen Gedanken macht, vielleicht ein schlechtes Gewissen hat und gedankenverlorend in die Gegend starrt, aber nicht in die Ferne.
Das hätte ich wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher fragen können. Jetzt kommt nämlich noch, nutzt Keanu Reeves asiatische Kampftechniken?
Nee. Nein.
Auch das nicht. Was auch immer er anwendet gegen seinen kleinen Bruder, es ist keine asiatische Kampftechnik, glaube ich. Wenn er ihm da mit dem Fahrrad anhält. Dann auch ganz wichtig natürlich die Frage, welche Frisur trägt Keanu Reeves?
Auch schon eine ganz annehmbare, also auch längere Haare, also so schulterlang.
So ein bisschen Grunge-Look hat.
Ja, genau. Ja.
Ist das ein bisschen kürzer, glaube ich, als bei Bill und Ted nachher? Also den habe ich tatsächlich aber ich glaube, da wirkt es so, als wären die Haare voller, ne?
Also die sind voller, also genau. Bei Bill und Ted hat er wirklich eine bekloppte Frisur. Also hier ging es wirklich schon.
Also da hat er, also ja genau, in dem Film hat er eigentlich eher so eine gehabt, wie er die jetzt so ähnlich hat. So.
Ja, das stimmt. Ja. Also mir hat es gefallen.
Ja, mir auch.
In Bill und Ted hat er doch dieses weiße Shirt und die schwarze Weste, ne? Oder Und das hat, ich habe die ganze Zeit überlegt, bei dem Lehrer, der steht auch einmal mit diesem weißen Shirt und so einer schwarzen Weste und denkt die ganze Zeit, dieses Oberteil, das ist wahrscheinlich, es ist ja von der Stange sozusagen, aber es gibt doch irgendeine andere Figur, an die mich das erinnert. Und vielleicht war das tatsächlich bei Keanu Reeves und bei Bill und Ted. Eine merkwürdige Verbindung. Und der letzte und wichtigste Punkt ist natürlich, küren wir den besten und den schlechtesten Moment von Keanu Reeves in dem Film.
Ich glaube, bei dem schlechtesten sind wir uns einig.
Ja, die Sexszene, ne?
Diese Sexszene, ja. Da genau, alle drei sind für die schlechteste Sexszene. Ein wirkliches Wow.
Genau.
Und das Oberwow. Für mich der beste Moment ist auf jeden Fall der Schluss, wenn Tim eben ihn mit der Waffe bedroht und er dann sagt, ey Tim, komm. Das muss jetzt nicht sein, und ihn dann zu ihm geht und ihn so ein bisschen in den Arm nimmt. Also auch nicht so, dass er, das gibt es ja dann auch, dass man sagt, jetzt gibt die Waffe her und dann wird er noch verprügelt oder so, sondern hier eben wirklich dieser Moment der Bindung, der irgendwie schon da ist, weil es eben auch Brüder sind und er auch da irgendwie erkennt, ohne den moralischen Kompass, auch das nicht so richtig gut ist, was sein kleiner Bruder da jetzt gerade hat. Also das ist für mich sein bester Keanu-Moment.
Ja, ich glaube, da würde ich mich auch anschließen. Ich habe gerade noch überlegt, ob mir was anderes einfällt, was mir besser gefällt. Aber ich fand halt die Szene in dem Auto lustig, als er so meinte, wir sollten vielleicht ich laufe der Clarissa mal nach, weil ich finde das hier gerade nicht so gut. Aber da musste ich halt ein bisschen schmunzeln. Aber so richtig stark war der Moment jetzt auch nicht. Insofern würde ich mich, glaube ich, anschließen.
Würde ich auch sagen, die Szene. Also ich fand jetzt so andere Szenen, also das mit seiner Mutter zum Beispiel, diese Szenen zu Hause, fand ich immer so ein bisschen gekünstelt. Also da fand ich die dann mit seinem Bruder zum Schluss, ja, die nachvollziehbarsten.
Weil es halt auch eine positive Szene ist.
Genau, ja.
Ja, also die lustig beste Moment ist dann, glaube ich, hier auch, wenn Clarissa noch mit im Auto ist und dann irgendwie, er hätte mich nicht so nennen müssen und dann hat Keanu irgendwie so, glaube ich, ganz leise so, ich habe auch einen Namen. Das geht so halb unter.
Obwohl, eine geile Szene fand ich noch auch im Auto, als er hinten saß so und dann auch so irgendwie so nach irgendeinem Rhythmus gewippt hat. So. Und das war irgendwie nicht so nachvollziehbar, warum er das tut. Und irgendwann sagt einer so, ja, was machst du da eigentlich so? Das fand ich.
Er fängt irgendwie einfach an zu singen.
Ne? Ja, genau. Ja, ja. Genau. Und ich habe es nicht verstanden. Ich dachte mir, was soll das? Das ist so.
Also ich dachte, das soll jetzt einfach so nochmal widerspiegeln, dass er sich überhaupt keine Gedanken macht um die Ernsthaftigkeit der Lage.
Ja, das kann sein. Aber das fand ich sehr das strange. Fand ich auch also lustig, ja. Genau. Ja.
Das waren deine 11 Fragen, oder?
Das ist so das, was ich hier habe. Genau, ihr könnt das ja, also
ihr könnt es ja gerne übernehmen, genau, für die nächsten Folgen.
Ich weiß, dass hier beim Bahnhofskino, als die ihre Bond-Show gemacht haben, hatten die auch so hier 5 oder 6 Sachen, die sie dann immer so abgearbeitet haben. Und vielleicht, also wie gesagt, vielleicht findet ihr ja noch andere Gedanken oder der nächste Gästin bringt irgendwas mit, worauf man
dann. Irgendwann haben wir so einen 50-Fragen-Katalog, den gehen wir dann immer ab. So.
Dass man so nebensächlich hier, aber vielleicht dann ja eben doch auch ein bisschen tiefer, also Fragen, die im ersten Moment so banal wirken, dann aber ja vielleicht doch ein bisschen was abliefern.
Ja. Vielen Dank dafür.
Genau.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte auch.
Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Du hast die Diskussion auf jeden Fall extrem bereichert, auch durch die ganzen Trivias, die wir hier durch dich erfahren haben. Das fand ich sehr, sehr interessant und cool.
Da war ich wirklich beeindruckt, also nicht schlecht.
So gehört sich das als Gast.
Ja.
Ja, und wir hören uns. Ein
bisschen vorbereitet.
Ja, wir hören uns ja auf jeden Fall noch wieder hier in diesem Podcast. Und in der nächsten Folge, das wird, glaube ich, für mich besonders hart. Das wird Abenteuer im Spielzeugland.
Oh, das hört sich richtig gut an.
Ein Film, der auf Disney Plus zu sehen ist.
Oh, der englische Titel Babes in Toyland. Ne?
Ja, das und hört sich den,
vielversprechend
den gibt es auch auf YouTube tatsächlich. Also zumindest in deutscher Synchro, in Englisch glaube ich auch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und ich habe mal ganz kurz reingesappt in eine Szene und ich dachte so, oh mein Gott, das wird wirklich schlimm. Es war alles voller Spielzeug und sprechendem Spielzeug und naja, gucken wir mal.
Vor oder nach E.T.? Ich weiß gar nicht. Ich habe vorhin auch ganz kurz mal so
nach E.T., Liste. Glaube ich, ne? Also E.T. kam ja schon Anfang der 80er so. Und das ist ja auch 86 dann hier. Ja.
Aha, da bin ich das ja gespannt, ja.
Spaß.
Oh ja, ich auch. Ja, wenn ihr diesen Film mit uns besprechen möchtet, dann meldet euch doch bei uns. Wir haben für diese Folge noch niemanden. Und vielleicht ist ja jemand dabei, der sagt, hey, Abenteuer im Spielzeugland, den habe ich schon gesehen als Kind und ich fand den super creepy oder so. Dann sagt Bescheid. Ja, Julius, hast du noch abschließende Worte?
Nein, Max, hast du abschließende Worte? Du bist doch unser Gast.
Ich würde jetzt einfach mit einem völlig banalen, wow.
Wow, whatever, dude.
Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.